Hallo Daniel.
Ja, hallo Georg.
Du, das ist eine Zeit her, oder? Bist du gescheit?
Wie meinst du?
Naja, der letzte Tischkast war am 16. September, gell?
Oh, feindlich. Ist jetzt, was passiert?
Ja, ein bisschen was. Wir könnten ja cool sein und jetzt sagen, es ist Season 2, da fällt es keiner auf. Das ist so wie eine normale Pause dann.
Stimmt, wir haben eine Kreativ-Erholpause gebracht.
Genau. Dazwischen hat sich ja brutal viel getan.
Erzähl.
Ja, schwarz-grüne Regierung. Ich bin sehr dank.
Da werde ich noch zipfen später.
Oh, wieso zipfen? Wegen schwarz oder wegen grün? Türkis, Entschuldigung. Österreich hat sich für die Fußball-EM selbst qualifiziert.
Das habe ich nicht mitgekriegt.
Ich weiß nicht, ich habe auch noch gedacht, was passiert ist und das ist mir eingefallen. Wir haben ja eine Assistentin.
Wo ist sie?
Nicht da. Die ist Mama geworden. Was das du? Was ich? Nein, ja nicht. Alles Gute, gratuliere. Vor allem an den kleinen Johannes, voll lieb. Tesla hat einen Cybertruck, ich glaube, den haben wir
schon letztes
Mal gehabt, oder?
Ja, super.
Wird es aber nicht in Österreich geben. Ha.
Wortlei.
Ah, der ist zu groß, den lassen sie in Europa nicht so.
Okay. Mhm. Oje.
Den Stadionwald, den hat es dazwischen gegeben und dann jetzt nicht mehr geben. Das hat in der ganzen Zeit vom Stadionwald haben wir nie am Podcast.
Nie am Podcast? Nein, das gibt es nicht.
Na wohl, weil er hat am 27. September angefangen. Ist gegangen.
Boah.
August. Ja. Ah, stimmt.
Er darf nur nichts reden, Matt, ist der Gast.
Ja. Stoch, es hat sich ein bisschen gegeben, okay, aber jetzt ist er auf alle Fälle nicht mehr da. Ja. Die Barmer sind auch irgendwo zwischen Tulln und der Uni. Naja. Es gibt angeblich ein Plastiksackerverbot. Mhm. Angeblich, aber nicht direkt. Und wir haben das Jahr 2020.
Wow.
Weißt du überhaupt, dass damit das, wie soll man das sagen, die nächste Dekade eigentlich noch gar nicht angefangen hat?
Ja, stimmt, das diskutieren sie jetzt auf und ab, ja.
Genau. Die nächste Dekade fängt jetzt an 2021 erst. Weil man fängt mit 1 zum Zahlen an, nicht mit 0.
Ja. Aber wir müssen einmal theoretisch einen eigenen Podcast dazu machen zu K2020. Du hast ja mal einen sehr populären Blog gehabt.
Wir haben 2020 und. Ja, lässig. Auf alle Fälle, ich wollte heute auf ein Bier gehen mit unserem Gast.
Und dann hast ich du hab's gesagt, verhaut, oder?
Dann, ja, das ist voll vermasselt. Dann hast du gesagt, okay, machen wir einen Podcast wieder mal. Die so, yay, der Daniel hat Zeit und dann ich habe auch Zeit.
Ja, du hast auch Zeit, du bist ja, Baustelle, genau. Das hast du mir eigentlich auch erzählt.
Genau, ich tue so Bauarbeiter pushen daneben.
Pushen?
Naja, ich habe kein Geld dafür, aber also insofern kein Push. Und wenn ich
ist das Familienhilfe? Darf man das jetzt sagen oder muss man es auch
sagen? Ja, der Bruder baut das Haus um von den Eltern.
Ja, wenn du dort gratis arbeitest, ist das sozialversicherungstechnisch?
Ich helfe meinem Bruder fucking normal, Mann. Ja. Na gut, also okay. Ich krieg, ja. Aber und das ist eine coole Geschichte oder so, wo man sieht, dass was weitergeht und was man machen kann. Und das gehört einmal in der eigenen Episode beleuchtet. Mhm. Sollen wir vorstellen?
Bitte.
Sag den Namen.
Joe.
Hier kommt Joe. hier kommt Kurt, heißt das eigentlich.
Hier kommt Kurt.
Joe Josef Preishuber Pflügel. Kommt aus Oberösterreich über die Steiermark nach Klagenfurt. Vor ein paar Jahren über die Kleine Zeitung habe ich die kennengelernt. Ist schon ein paar Jahre her, ja. Wenn wir in Dekaden reden, schon in Dekaden. Ist der CTO bei einer Technikfirma in Klagenfurt, bei CISC Semiconductor im Lakeside Park. Hallo Joe.
Hallo, freut mich. Wir kennen uns schon seit 14 Jahren, ja.
14 Jahre, Halleluja. wir müssen jetzt sagen, Tischkast traditionell, was wir so trinken, gell?
Muss ich das jetzt sagen?
Ich trinke Bier. Vieler Bier.
Ja, vieler Bier.
Ja? Ja. Meins kommt aus der ähnlichen Richtung, Lontium. Karintibier. Ja. Ein Lontium-Bier. Und du trinkst?
Einen guten Sauvignon.
Einen guten Sauvignon. Na gut, dann cheers.
Prost.
Fruchtig. Indian Pale Ale. Indian Pale Ale aus Kärnten.
Nicht schlecht, was schmeckst du denn außer?
Weiß ich nicht. Caipirinha.
Na, mach nochmal einen Schluck und sag mal, was du schmeckst ja ganz.
Gibt es eine Anleitung, was ich schmecken sollte?
Litchi.
Litchi, stimmt. Ich gehört mir das gesagt einmal. Jetzt, wo du das sagst, merkt man es auch. Ja. Joe, wir haben dich eingeladen, weil du ja nicht so unspannende Sachen machst. als CTO von der CISC bist du zuständig für einen Bereich, den ich extrem spannend finde seit einigen Jahren und da sind wir dann immer mehr ins Gespräch kommen. NFC, Funkchips und all diese Sachen, über das reden wir noch. Weißt du, warum der Joe ein spannender Typ ist? Ja, Joe redet mit bei Standards. Mhm. Ja? Was ein Standard ist, kann man ganz, ganz einfach erklären, finde ich. Man nimmt da A4-Plattel her. A4-Plattel hat 21 x 29,7 mm und damit passt das perfekt in jeden Ordner, weil die sich auch dann noch richten. Dann noch dazu passt der Locher dann auch, der auch wahrscheinlich normiert ist, der Abstand da drin. Und Standards sind wichtig, oder?
Ja, in jedem Fall. Weil man merkt es ja ganz als erstes, wenn man ein bisschen ins Ausland reist und die Stecker nicht mehr passen. Wir haben die europäischen Stecker, wir haben andere in Amerika, China sind sie wieder anders. Die ganzen Horten sind in Südafrika, wo man wirklich dann richtig dicke Stecker hat. So, noch schlimmer wie in der UK. Und wenn das nicht standardisiert ist, dann sieht man sofort, wie viel das man braucht. Und sind wir froh, dass es wenigstens nur 5 oder 7 global gibt, dass man nur 5 oder 7 Netzteile mitnehmen muss oder Stecker mitnehmen muss, damit man überall hinkommt.
Ich finde es ja so komisch, dass mittlerweile bei allen Produkten, das Ding, was du bei uns kaufst, auch immer der britische Stecker dabei ist.
Ja, Gott sei Dank.
Ja, wie oft fährst du mit deiner Alexa nach UK?
Ja, Teil Afrika, also Uganda, hat ja den gleichen wie ja, es fährt man nicht auch nach Uganda, aber ich finde es gut, dass Europa einmal abgepackt wird und dann ist halt ein Elektrik an UK-Stecker dabei. Jetzt dann eh nicht mehr, nachdem sie ja nicht mehr zu Europa kehren.
Das ist die Frage. Erzähl was, wie kommt der Standard zustande? Kommt ihr irgendwie auf die Idee und hat jetzt einen Traum und sagt jetzt 21,0 mal 29,7 mm hat der Plattel oder?
Darf ich ein bisschen früher anfangen? Ja, du kennst ihn schon, ich kenne ihn auch. Aber vielleicht so, was macht die SISK? Ja, vielleicht ganz für die, es gibt ein paar Zuhörer, von denen ich hundertprozentig weiß, wenn du sagst RFID, dann sagt er, ja, kenne ich eh, weil er sich nicht eingestehen getraut ist, er nicht weiß, was es eigentlich ist, was es kann und warum so ein Weltunternehmen einen Sitz in Klagenfurt hat. Also ein bisschen geschichtlich und ein bisschen, was ihr macht.
Ja, geschichtlich, also die Firma ist deswegen in Klagenfurt, weil der Firmengründer das damals als Ein-Mann-Unternehmen auch in Klagenfurt gegründet hat. Ich bin dann im Jahre 4 dazugekommen und das Thema RFID, NFC beschäftigt mich eigentlich quasi seit dem Ende des Studiums mit der Diplomarbeit und das haben wir in der Firma dann weiterentwickelt. CISK beschreibt sich selbst als Technology Enabler. Wir sind in diesen Technologien einfach führend dabei, treiben die Technologieentwicklung und das umfasst verschiedene Bereiche, also als kleines Unternehmen, wo knapp 50 Leute unterstützen wir vor allem die großen Firmen, diese Technologien weiterzutreiben. Das machen wir eben im Bereich RFID und NFC schon mittlerweile 16 Jahre. Mich beschäftigt es schon fast 25 Jahre und hat angefangen mit der elektronischen Wegfahrsperre, die zwar jeder im Auto drinnen gehabt hat, aber keiner gewusst hat, dass sie drinnen ist und hat sie natürlich jetzt mit der NFC-Technologie oder RFID, wie es im Skiticketing verwendet wird oder in Klagenfurt bei den Stadtwerken, sehr stark verbreitet und hat immer mehr Zuspruch.
Also die beste Anwendung ist das Zahlen. Und wenn du irgendwo gefragt wirst, was du machst mit einem Satz, sagst du dann immer?
Wir schauen einfach, dass das Bezahlen mit Handys und Uhren am Terminal bei Bilderspar und dergleichen einfach gut funktioniert. Mhm. Und in dem Zusammenhang arbeiten auch wir wirklich mit den Großen zusammen. Also das ist ein Google, das ist ein Huawei, das ist ein Samsung und noch größere Firmen, die bei uns sozusagen genau zu dem Bereich auch zum Testen kommen, um wir sie unterstützen, dass die Produkte dann auch super funktionieren.
Das heißt, wenn Google ein neues Handy bringt, dann bringen die es her und dann in Klagenfurt ist das neue Nexus Phone schon, bevor es monatelang später dann irgendwer sieht auf der Welt. Oder Huawei oder was ihr sagen dürft. Halt.
So ungefähr, ja. Meistens sind es dann eher Prototypen, aber wir haben auch wirklich sehr große Kunden, die dann eigentlich unser Testlabor, was so diesbezüglich in Graz ist, in der Innenstadt, die dann dort zum Spar gegangen sind und Prototypen vom Handys ausprobiert haben, so nach dem Motto, ist ja nur Österreich, kriegt eh keiner mit. Aber natürlich, wenn sich da irgendwer die Logfiles vom Spar angeschaut hätte, hätte er bemerkt, dass da ein neuer Handytyp drinsteht.
Das iPhone 12 schon.
Das glaube ich jetzt nicht, die sind da sehr restriktiv, aber es gibt auch andere Firmen.
RFID, NFC ist eine extrem spannende Technik, finde ich. Also kontaktlos werden Informationen übertragen. Das war ja der Ausgangspunkt für vieles, auch bei mir, weil die Technik einfach so cool ist, dass wir Bingeborg damit angefangen haben und später das Ganze zusammen umgeführt hat.
Vielleicht nochmal für die breite Masse, was, also das mit dem Handy zahlen, das ist ein super Beispiel. Damit kann sich jeder identifizieren, aber was kann die Technologie noch? Jetzt Nummerntafeln in Australien oder Gwont bezahlen, Bezahlsysteme beim Decathlon, was kann RFID und was wird es in Zukunft vielleicht noch kennen können? Was wird es alles verändern?
Was wird es verändern? Es gibt im Prinzip ein bisschen zwei Bereiche. Es ist eine, was aus dem Payment kommt, Smartcards, Ticketing. Da hat man einfach, man kann alles kontaktlos machen, man kann Sachen auch am Handy emulieren, man kann sich am Handy Tickets herunterladen, alles mit unterstützt durch Sicherheitstechnologie, um dann einfach auch Zugang zu haben. Das geht dann so weit, dass man sich, wenn man jetzt bei Booking.com eine Hotelreservierung kriegt, man direkt aufs Handy sich sozusagen den Schlüssel fürs Zimmer runterladen kann und man braucht nicht mehr in der Rezeption einchecken, man geht einfach ins Zimmer und hat das Zimmer dann von Sonntag 12 Uhr bis Mittwoch 11 Uhr Zugang und danach nicht mehr, ist momentan schon ein großes Thema im Bereich Mietauto. Ja. Kommt jetzt auch ganz stark im Bereich mit Access für Autos. Da war eher der ursprüngliche Gedanke, naja, das ist ein bisschen auch ein Rückschritt, weil wenn ich das Handy rausholen muss, wo ich heute schon einfach nur zum Auto hingehen muss. Da wurde gerade jetzt mit dem letzten iPhone das erweitert mit Ultra-Wideband-Technologie, wo man dann auch die Lokalisierung hat, das heißt, man weiß, wie weit man ungefähr vom Auto weg ist und man kann dadurch auch das Handy identifizieren und dann sagen, okay, das Handy, das richtige Handy ist jetzt ganz nah am Auto, ich kann jetzt die Tür aufsperren.
Ja. Ultra-Wideband finde ich eine extrem spannende Geschichte. Was mich da in dem Kontext wundert, ist, Apple waren die einzigen, die es bis jetzt eingebaut haben, in großem Scale, also das iPhone 11 und 11 Pro, glaube ich. Und ich bin gespannt, wann Android da kommt. Und man, bis jetzt gibt es ja nur noch ein besseres, wie heißt das, AirDrop. Mehr kannst du aber noch nicht. Ne?
Ja, momentan fokussiert sich aufs AirDrop. Also ich kenne es selber, bin beim Univirt gesessen und plötzlich poppt das auf, wollen sie diese Fotos erhalten. Wir waren ja gemeinsam dort. Ne? Hat jemand so gesagt, okay, AirDrop übertragen auf ein iPhone und hat meines erwischt, statt der Person, die mit ihr oder ihm am Tisch gesessen ist. Mit Ultra-Wideband kann ich es dann einfach sagen, da werden halt dann die Mobiltelefone, die AirDrop kompatibel sind in der Umgebung, einfach gelistet nach Abstand und dann weiß ich einfach, okay, das Erstgelistete ist der mir gegenüber sitzt und die weiter unten sind, das sind Leute, die woanders sind.
Das heißt, man wird mit AirDrop auch, und das ist auch meine Hoffnung, ein bisschen die Nachteile von Beacons ein bisschen wegtun. Beacon ist ein dummer Sender und das sind doch ein bisschen, das sind eigentlich auch stupide Sender, aber von einer anderen einen anderen Level, wo die Lokalisierung einfach besser da ist. Das heißt, die weiß dann rechts von mir, links von mir etc. ist.
Das ist auch nicht nur im Zusammenhang mit NFC ein Thema, sondern auch im Zusammenhang mit Bluetooth, wo ihr 10 Meter oder was habt und dann aber auch feststellen kann, wenn sie hier mit Bluetooth identifiziert, ob die Person auch wirklich in der Nähe ist. Ist auch wieder ein Thema mit Access Control, wo man halt dann auch oder Freischalten von irgendwelchen Funktionalitäten, wo man dann einfach eine Person die Position identifizieren kann.
Jetzt werden damit auch Bezahldienste möglich sein mit Ultra-Wideband?
Zumindest
wird es getestet einmal dafür.
Nächste Woche gibt es da Test-Session oder ein bisschen mehr, so ein Public-Event in Japan von Sony und Docomo und NXP. Müssen wir schauen, was das genau wird, aber die Ideen sind natürlich da schon so, dass man mit Ultra-Wideband jetzt noch wesentlich mehr Applikationen machen kann.
Und schätzt du, dass UWB in Android Upward drin ist? Logisch, oder?
Ich gehe davon aus, dass da was geben wird. Es gibt Industriekonsortien, wo die Technologie weiterentwickelt wird weiterentwickelt wird. Und diese Konsortien beinhalten jetzt nicht nur ein Apple und einen NXP, sondern auch andere Hersteller. Die werden das dann in andere Produkte einbauen.
Also ich finde es eine extrem spannende Technik. UWB, wenn wir es merken müssen, obwohl es eine sperrige Abkürzung ist. So wie LTE, NFC, RAIN, RFID, was weiß ich. Also alle diese Abkürzungen, wir müssen echt nur Techniker gemacht haben, oder? Kommst du auf die Idee, solche Abkürzungen zu machen in der Früh, wenn du aufstehst?
Nein, eigentlich nicht, aber wir kommen schon durchaus aus skurrile Abkürzungen auch.
Zum Beispiel?
Wir haben jetzt einen Projektantrag, das nennt sich Toaster.
Total.
Ich weiß es gar nicht, was ich denke. Top Speed, Technologie, Testing, was haben wir, irgend sowas. Aber ja, Ultra-Wideband ist, UWB ist Ultra-Wideband und das wirklich Coole ist, durch die Breitbandtechnologie ist eigentlich Lokalisierung auf 6 cm genau möglich. Einmal im guten Fall. Und das ist schon einmal ziemlich genau.
Das heißt, eine der Anwendungen von UWB sind auch Dingefinder eigentlich. Ich bin jetzt im Keller drin und habe da überall NFC oder UWB-Tags drauf. Von Apple hat man nachgesagt, dass die an so einem Dienst arbeiten, dass sie so Sachen wiederfinden kann.
AirPods wiederfinden.
Ja. Ist ein Thema, aber.
Sind ja untergegangen.
Ultra-Wideband braucht jetzt im Gegensatz zu einer NFC- oder RFID-Technologie doch ein bisschen Strom. Das heißt, die braucht da Batterien. Mhm. Darum ist das Mobiltelefon ein Thema, wenn es jetzt dann irgendwelche Knöpfe geht oder so, die man an der Schlüssel dranhängt, auch super Sache. Aber ich brauche eine Batterie drinnen, damit die Ultra-Wideband-Funktionalität da ist. Und dementsprechend Volume, Timing, was auch immer, Modul, das ist energiesparend, damit die Kommunikation umgeht und das Ding nicht immer einschaltet, sondern halt nur alle paar Minuten oder was auch immer.
Mhm. Energy Harvesting ist da ein Thema, oder?
Energy Harvesting ist definitiv ein Thema. Was kann ich aus bestehenden RF-Feldern, die durch WLAN, Funktechnologie und so weiter existieren, sozusagen aufnehmen und mich dann eine Energieversorgung aufbauen, ist aber...
Das heißt, die erntet tatsächlich Energie von WLAN?
Richtig. Schon aber cool, oder? So viel ist es nicht, aber wenn man es dann sie sagt, man hat einen Tag Zeit, dann ist es schon...
Wird das bei 5G besser funktionieren, wo die Leute schon nichts Angst vor Strahlung haben?
We're all gonna die.
Ja, genau.
Ich denke nicht, dass es bei 5G besser funktioniert. Ja. Weil 5G ist im Prinzip niedrige Senderleistung in den meisten Bereichen. Am besten funktioniert es vom eigenen Handy aus. Mhm. Weil das sendet ja mit bis zu 2 Watt. Und es gibt keinen Sender, der so nah beim Menschen ist wie das normale Mobiltelefon. Nicht einmal eine Basisstation. Nicht einmal ein WLAN. Ja.
Aber die Idee ist, dass praktisch WLAN Strahlung unter Anführungszeichen, oder WLAN, das ist dieses Feld, dazu dient, dass andere kleine elektronische Geräte, die nur ganz, ganz ein bisschen Strom brauchen, praktisch den Ladestrom über die Luft kriegen und dann sich im Bedarfsfall melden können.
Ja, wobei hier die Erwartungen nicht so hochgeschraubt werden sollten. Also ich glaube, mit einem Piezo-Effekt, also wo sich durch Bewegung sozusagen was auflädt oder mit Solarzellen und so, ist wesentlich mehr Energie zu bekommen.
Ja, Solar. Gehypt gerade, aber später dazu noch mehr. Damit UWB funktioniert, muss es irgendwo standardisiert sein. Das heißt, es muss irgendwo Anleitung geben, wie das Ding funktioniert.
Wie genau.
Kommen diese Anleitungen zustande? Treffen sich dort ein paar Leute und sagen, hey, wir hätten eine Idee.
Richtig.
Echt?
Genau. Genau so ist es.
Das heißt, irgendwer hat sich hingesetzt und hat gesagt, hey, ich hätte eine Idee und hat gesagt, das ADIN A4-Plattel wird 210 mal 297 mm haben. Könnte so gewesen sein.
Es geht schon ein bisschen weiter zurück, aber im Prinzip ist es so. Einer reicht nicht. Meistens braucht man 2, 3, die sich da einigen. Jetzt hängt es auch davon ab, in welchem Fachbereich das fällt. Und wenn ich zum Beispiel an ISO-Standards denke, die sind so üblich, da braucht man 5 Länder, die sagen, das wäre was, da wollen wir was machen. Und sobald 5 Länder Idee haben und vorschlagen dann und die anderen zustimmen, dann geht's los.
ISO ist jetzt die internationale Standardisierungsbehörde.
Organisation, ja.
Das heißt, ich klopfe da an die Tür an und sagt, ich habe da 5 Kumpel von Sony und von NXP mit und wir möchten da jetzt einen Wireless-Standard machen. Dann brauchst du noch 2 und dann setzt die hin. Oder wie kann man sich das vorstellen?
Fast. Bei ISO gibt es eben gesagt, das ist national organisiert. Das heißt, ich in Österreich gehe nach Wien zur ASI, so Austrian Standards Institute, früher auch bekannt unter ÖNORM, und sage, ich hätte eine Idee. Und die sagen, okay, das wird an der Gruppe organisiert. Und dann bringt man die Idee ein, muss dann mal in Österreich die Zustimmung haben und dann geht es international. Wenn man aber selbst schon international in Gremien drinnen sitzt und sagt, okay, wir haben eine neue Idee, wir arbeiten an diesen Bereichen schon länger, dann geht es relativ einfach, dann kann man das in der Gruppe machen und dann den Support suchen.
Das heißt, ich bin jetzt die Firma APC.
Ja.
Ich mache einen Chip, der irgendwie funken kann. Das wäre ja lässig, wenn mein Ding Standard wäre, weil dann müssen sich andere dran halten. Aber die anderen müssen wahrscheinlich freiwillig sagen, ich halte mich jetzt dran.
Super coole Sache und noch bestens mit Patenten absichern. Da müssen alle noch Patentlizenzen zahlen.
Weil einen Standard zu definieren, hast du nicht, dass der patentfrei ist, dass der legal ist. Er ist nur beschrieben.
Genau.
Genau. Und andere einigen sich darauf, dass sie den Standard unterstützen. Das heißt, sie sagen, die Ordnerfirma sagt dann, A4 ist klasse. Ne? Muss es aber nicht sagen. Ne?
Genau. Und das Thema Patent ist ein großes Thema. Darum versucht man Standards so zu definieren, dass sie patentfrei sind. ISO und viele Standardisierungsorganisationen unterstützen das auch ganz stark. Und der andere Punkt ist, es gibt dann, wenn jemand mitarbeitet, kann er nicht einfach sagen, okay, ich mache das jetzt und schlage das vor und hinten auch sage, Babbage, Pech gehabt, das ist mein Patent, das geht nicht. Da ist man sozusagen verpflichtet, diese Patente zu deklarieren und diese Patente zu vertretbaren Rahmenbedingungen auch den anderen zu lizenzieren. Und wenn man das nicht tut, dann wird man die Patentrechte verlieren. Ist natürlich jetzt nicht so ganz einfach, aber das ist schon mehrfach passiert.
Ja. Dann gibt es jetzt auch noch den Fall, es gibt den echten ISO-Standard, Hausnummer 802.11 ab C oder so, das ist WLAN, oder einer der vielen WLAN-Standards. Und dann gibt es so de facto Standards. Ich glaube, die 802.11 ist ja IEEE-Standard und kein ISO-Standard.
Das oder? Ist IEEE, genau. IEEE ist eine private Organisation, die
Internet Engineering Task Force, nein, das ist
International Electrical and Electronic
und Engineering
und sowas. Das ist im Prinzip auch eine Organisation, wo man halt durch Mitgliedschaft sich den Standardisierungsregeln unterwirft und die aber dann wieder so gut sind, dass die Ergebnisse international anerkannt werden.
Das eigentlich aber de facto Standard, weil er nicht bei der ISO gemacht ist, oder? Wo ist der Unterschied zwischen einem Industriestandard, dann diesem de facto Standard und dann Standard?
Naja, es ist eigentlich so, es gibt ja das WTO-Agreement, wo eigentlich ja alle Länder dieser Welt mitspielen und darin sind ISO und die ITU als Standardisierungsorganisationen anerkannt, wobei jetzt die ISO sozusagen die Standards macht, die ITU mehr die Funkrichtlinien. Und das heißt, da gibt es sozusagen die Agreements. Und wenn sich jetzt jemand wie IEEE gegründet wird, dann werden auch da wieder die Claims abgesteckt. So de facto Standards gibt es natürlich schon auch, aber nicht von den großen Standardisierungsorganisationen.
Und warum machst du das? Warum seid ihr dabei? Was hat man davon? Wo ist der Vorteil für die CISC, für euch oder für die?
Der Vorteil ist
einfach… Reich wird man davon nicht wahrscheinlich, dass man in Gremien sitzt, oder?
Durch das Sitzen in Gremien wird man nicht unbedingt reich, na, eigentlich gar nicht. Man geht halt hin, formt diese Aktivität. Man hat den Vorteil, dass man halt weiß, in welche Richtung das es geht. Man weiß, dass man kann einfach mitgestalten. Zum Beispiel gibt es jetzt, wenn wir bestellen als Firma ja auch Testgeräte her. Das heißt, unsere Testgeräte unterstützen auch die Standards. Und zwar unterstützen sie die Standards gleich von der ersten Minute an. Das heißt, wir haben jetzt konkret zwei neue Standards, die werden im Sommer veröffentlicht werden. Und sie werden bereits von unseren Testgeräten unterstützt, weil wir ja sozusagen wissen, wie die Standards ausschauen werden. Jetzt ist die letzte Phase, das dauert noch ein paar Monate, wo dann halt so Editorial Review ist. Änderungen, die aber dann nicht mehr
gravierend sind, sodass sie
keine technischen Änderungen mehr sein. Ja.
Das heißt, das ist durchaus ein Vorteil gegenüber der Konkurrenz. Einer der Vorteile, die ja immer die Bitmovin gehabt hat, weil ihr bei den MPEG-Standards mitgeredet hat, ich meine.
Ja, genau. Bitmovin ist da, also auch in Klagenfurt, ist da eben sehr führend aktiv, vor allem im MPEG-JPEG-Bereich, vor allem im MPEG-Bereich. Das ist auch in einer Gruppe, die österreichweit in meine Funktionalität fällt. Also ich leite den ganzen Information Technologies. Und MPEG-JPEG mit Christian Timmerer von Bitmovin ist eine Untergruppe, die sich in dem Thema treibt. Und sie ist auch ganz klar die Bitmovin anerkannte Firma hier, die Standardisierung treibt. Die haben auch letztes Jahr den Standardization Award in Österreich gekriegt in dem Bereich.
Der Timse, der hört uns, glaube ich, zu und der Daniel hört uns auch zu. Also gibt es ein paar Zuhörer vom Tischcast bei denen. Ja?
Okay.
Jetzt, wie kann man sich das vorstellen, nochmal ein bisschen ins Tiefere reingehend? Ich bin jetzt die Firma APC und ich habe ich will mich da durchsetzen gegenüber der Firma XYZ. Da sitzen zwei immer am Tisch und dann ist es wie in der großen Politik wahrscheinlich, was man dafür für das Feature, das ich in den Standard bringen möchte, Koalitionen suchen und so Sachen, oder?
Genau.
Ist das pure Überzeugungsarbeit, die nach wissenschaftlich perfekten Methoden gemacht wird?
Nein, es ist beides. Man muss eigentlich technische Fakten vorlegen, Messungen, Evaluierungen machen. Und auf der anderen Seite muss man dann auch schauen, wer wie mit wem zusammenarbeitet. Und Allianzen sind da sehr zweckmäßig. Die Allianzen sind auch zweckmäßig, wenn es um die Markteinführung geht. Weil wenn ich jetzt sozusagen in der ganzen Nahrungskette verschiedene Player drinnen habe, dann kann ich da noch ein Produkt entsprechende Standards auch rausbringen. Dann passt das auch. Wenn ich alleine einen Standard treibe, dann habe ich zwar den Standard und ich habe ein Design oder ein Produkt, das dem Standard compliant ist, aber es wird nicht erfolgreich sein. Standardisierung heißt ja auch, es gibt mehrere Anbieter. Das heißt, ein Standard, wo ich der einzige Anbieter bin oder zwei Standards, die sehr ähnlich sind, das hilft uns nicht weiter, weil wenn es zu einem Thema mehrere Standards gibt, dann gibt es eigentlich gar keinen Standard.
Ich habe gerade ein Video gemacht, weil der Daniel das digitale Schwätzen ist, der spielt da am Smartphone. Ja?
Ich tue nicht spielen.
Ja, okay. Ja, das wird das Insta-Story gemacht dann. Wie Standards ineinandergreifen, finde ich so faszinierend manchmal. Man muss sich so Sachen vorstellen. Einmal, ich bin ja letztens auf der Baustelle gewesen und habe mich gefragt, warum der Ballen an Dämmmaterial genauso groß ist, wie er groß ist. Ja? Weil der muss auf Europaletten passen, die müssen sich stapeln lassen, dass sie dann in irgendwelche LKWs ideal reinpassen. Irgendwann muss es dann vielleicht von der Europaletten umgestichtet werden in einen Container. Der muss dann genau aufs Schiff passen, das Schiff muss zum Container passen. Also diese Kette an Abhängigkeiten unterschiedlicher Standards ist schon spannend. Also der Schiffscontainer hat, die Standardisierung von dem Schiffscontainer ist vermutlich kein ISO-Standard, oder? Doch?
Ziemlich sicher auch.
Ziemlich sicher auch. Aber derjenige, der diese Maus erfunden hat, der hat sich ja ausreden müssen mit den Schiffsbauern und so Sachen. Also irgendwann ein Reeder auf der nordamerikanischen Ostküste hat sich das einfallen lassen. Und dadurch ist so viel in Gang gekommen und dadurch ist erst dieser Massentransport möglich geworden. Früher hat man hat man Schachteln hingestellt und Fässer und was weiß ich was alles. Ne?
Ja, diese Thematik gibt es. Also die Europaletten sind zum Beispiel unterschiedlich von den US-Paletten. Geht um ein paar Zentimeter, aber das hat sich damals einfach irgendwann ein bestimmtes Maß ergeben und dann haben wir gesagt, okay, und das standardisieren wir jetzt. Da haben sich wahrscheinlich sehr viele zusammengetan und gesagt, das ist das gute Maß und dann hat man sich für das entschieden einfach.
Ja, und die müssen aber beide in diese X-Fuß-Container reinpassen, perfekt, nämlich nicht, dass so viel Luft drin ist, weil das wäre Verschwendung. Ne?
Klar.
Ja, also wenn man sich so große Palettenlogistik irgendwie anschaut, also allein der kleine Bereich der Standardisierung finde ich schon spannend, ja. Daniel. Ja. Der spielt einfach nur mit dem Handy, echt. Das ist und jedes Mal, wenn ich es filmen will, ich werde es so machen die ganze Zeit, dann
dreht das weg. Ja, ich muss das nebenbei ein bisschen googeln, über was ihr da redet, damit ich da mitdenken kann.
Ja, tu mal mitdenken.
Ja, ich probiere es.
Tu mal mitfragen. Aufzeigen, so in der Schule. Dann gibt es manchmal so Standards eben, ich gehe wieder zum besten Beispiel her, zum A4-Heft. Also grundsätzlich, ich finde eine Aussage so lustig in dem Zusammenhang jetzt. Irgendwer hat einmal geschrieben, das ist ja eine göttliche Eingebung, dass Wasser bei 0 Grad friert und bei 100 Grad siedet. What? Das hat sich irgendwie ausgedacht. Ja, das war also keine göttliche Eingebung. Aber wieso ist ein A4-Blatt 297 mm lang, nicht 300? Weißt du, was ich meine? Das ist so, da wird es sicher einen Grund geben. Garantiert gibt es dafür einen Grund, aber 297 mal 210, warum nicht 200 mal 300?
Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, das ist ein Quadratmeter ist die Basis, ist A0 mit dem Seitenverhältnis 1 zu Wurzel 2.
Ah, und das kann man dann immer die Hälfte nehmen, dann ist A0, ist dann die Hälfte von A0 ist A1,
genau.
A2, A3,
A4. Das muss man kurz ausrechnen, aber 297 mal Wurzel 2 sollte jetzt, oder durch Wurzel 2 sollte 210 sein, ne?
Das heißt, A0 ist ein Quadratmeter. Nicht schlecht.
So hat man einen Grund angefunden.
Ja, nicht schlecht.
Ja, stimmt. Also das Seitenverhältnis ist immer Wurzel 2 und das A0 ist dann ein Quadratmeter.
Ja, mit Mathematik habe ich es nicht so gehabt. Ja. in deinem Bereich schaust du in die Zukunft ja. Also in der Standardisierung, was ihr standardisiert, ist ja erst ein paar Jahre später als Produkt da greifbar, oder?
Ja, zumindest als Massenprodukt, ja.
Genau. Was kommt denn in nächster Zeit? Es ist ja schließlich kein Geheimnis, weil es ja schon ein Standard teilweise verabschiedet wurde. Aber was könnte ein iPhone-Nutzer in 3-4 Jahren, was könnte da kommen?
In Bezug auf die Funktechnologien? Ja, aus der Ecke komme ich. Es werden weitere Funktechnologien integriert werden. Ich habe das Thema RFID schon mal erwähnt. Ich meine, RFID kann ich ja einen Tag, der keine Batterie hat, auf 10, 20 Meter lesen. Google hat sich dem Thema sehr aktiv zugewandt, damals schon, nach dem Motto, Google ist gut herauszufinden, wo die nächste Pizzeria ist, aber Google ist nicht gut herauszufinden, wo meine Skischuhe sind. Und die Idee dahinter ist halt, dass ich halt auf diese Skischuhe oder ganz viele Sachen, die ich persönlich besitze, so ein RFID-Tag drauf tue. Und das Handy, das ab und zu ausliest, wenn ich dann Google frage, wo sind meine Skischuhe, dann kann halt das Handy sagen, genau weiß ich es nicht, aber das letzte Mal habe ich es im Keller gesehen.
Die Mini-Drohne fährt dann auch in den Keller und holt es dann
auf. Muss er schon selber holen. Aber
es könnte ja kommen einmal dann. Ne?
Genau, und in dem Zusammenhang passiert jetzt extrem viel im Bereich Security. Weil natürlich will ich nicht, dass jeder meine Skischuhe erkennen kann und dann Bewegungsmuster und sonst was herausfinden kann. Deswegen Security ein ganz sicher großes Thema. Ja, Security, Privacy, das sind immer ganz große Themen. Das wird in der Ecke mehr kommen. Aber es gibt extrem viel mehr Applikationen im Bereich kontaktlos, wo man einfach nichts mehr tun muss, sondern sehr viel von selber funktioniert.
Ja, wie heißt die Technik? RAIN ist das, oder?
RAIN RFID, ja.
RAIN. Was heißt RAIN? Also Regen?
Ja, RAIN heißt eigentlich Radio Frequency Identification. Also, und das RAIN ist so ein bisschen aus der Geschichte, aus der Cloud. RFID-Tags, die kosten halt deutlich unter 10 Cent. Und das gibt es halt heute, in dem Jahr sind glaube ich 10 Milliarden oder was verkauft worden. Und die sozusagen bringen dann die ganze Information für die Cloud, ja, so der Regen, der nach oben geht eher, um eben ganzen Daten und Informationen, wo Objekte sind, zu erfassen.
Also Objekt finden ist ein großes Thema in der Zukunft. Irgendwas anderes noch, das in dem Bereich kommen wird?
Ja, die ganze Automatik. Wie gesagt, Decathlon ist mittlerweile auch in Österreich bekannt. Die
Sportartikelhändler.
Genau, sie verwenden 100% RFID-Technologie für alle Produkte. Das heißt, wenn ich einen Checkout mache, muss ich nur mehr alles da hinlegen oder in die Box reinlegen, wird alles automatisch erkannt. Und dann kann ich bezahlen. Das heißt, man muss es nicht mehr extra in die Hand nehmen. Und der große Wert für Decathlon ist natürlich, da man spart Zeit. Aber der noch größere Wert ist in der Logistik. Ich weiß jederzeit sofort, welche Artikel wo entnommen wurden und kann sofort die ganze Logistik ansteuern, bis hin zum Produzenten, der weiß nicht, Baumwolle liefert, um da wieder entsprechend dann nachliefern zu können. Auch Informationen, ich sage, okay, die Filiale hat es, die andere Filiale hat es nicht. Leute machen heute Order and Pick oder so ähnlich heißt das. Also ich bestelle online und ich habe dann aber Echtzeitinformationen, in welchem Shop das auch verfügbar ist, weil das Schlimmste ist, wenn der Kunde dann hingeht und die Sache abholen will, die er bestellt wird und dann wird es nicht gefunden.
Andere Funktechniken? Wäre vom Handy aus, dass sowas Ähnliches machen können, dass ich weiß, was wo irgendwo lagert bei mir zu Hause, ist eh klar, aber im Shop vielleicht auch schneller hinfinden.
Ist eben momentan so ein Thema, noch gibt es in die Richtung noch keinen großen Schritt, weil es ist immer die Frage, welcher Business Case ist da. Wir erwarten das aber jederzeit, würde ich mal sagen. NFC-Technologie, da wird noch wesentlich mehr draus werden. Was natürlich auch so ein Thema ist, NFC-Technologie ist für die Kommunikation, aber ich kann auch ein bisschen Energie übertragen. weil ich kann ja die passive Karte einfach auslesen. Und da wird das Thema dann im Bereich Sensorik, es gibt auch in der Steiermark eine Firma, die haben ein Pflaster entwickelt, das die Temperatur misst. Das heißt, wenn ich jetzt an einen Krankenhauspatienten denke, ich muss dem nicht immer den Fiebermesser irgendwo hingeben, sondern der hat also ein Pflaster drauf und die Krankenschwester geht hin mit dem Mobiltelefon, liest das aus. Das heißt, das Pflaster wird in dem Moment mit Energie versorgt vom Handy aus und gleichzeitig kriege ich die Körpertemperatur vom Patienten und muss den zum Beispiel nicht aufwecken.
Spannend. Ich weiß nicht, ob du jetzt das auswendig warst irgendwo, aber gibt es so verrückte Standards, die du kennst oder so, das komplett sinnlose Standards? Gibt es sicher, ja, ganz sicher sogar.
Mir ist jetzt nicht unmittelbar was bekannt, aber es gibt Standards, die werden sozusagen veröffentlicht und dann gibt es aber keine Marktrelevanz und da wird nie ein Produkt dann auch entwickelt oder vielleicht von einem Hersteller. Das gibt es wahrscheinlich öfter, als man glaubt.
Der dann mit sich selbst kompatibel ist.
Genau. Aber einfach keine Marktrelevanz hat.
Ja. Standard, hast du eine Frage noch? Gibt es irgendwas, das wir vergessen haben zu dem Thema? Gib mal ein Beispiel. Hast du einen Standard schon geschaffen, kreiert, durchverhandelt? Wo steht Joes Handschrift auf einem Standard?
Also alles, was mit RAIN RFID zu tun hat, da sind wir ganz führend dabei gewesen. Also die ISO 18063, die ganzen Teststandards drumherum. Auch für Ultra-Wideband haben wir Standards entwickelt. 24.37.6, glaube ich, war das.
24.37.6, bitte. Also wenn ihr das jetzt hört, irgendwann einmal, wenn der Steve Jobs oder bei Apple auf der Bühne steht und sagt, wir unterstützen ISO 24.6.380.
Aber wir wurde mittlerweile als IEEE-Standard vermarktet, nämlich.
Okay.
Für Ultra-Wideband. Ja, gibt es einige in dem Umfeld primär. Mhm. Vielleicht noch ein spannender.
Patente in der Richtung, hast du auch irgendwas?
Ja, wir haben immer wieder Patente eingereicht für verschiedene Standards. Zum Teil standardrelevant, zum Teil aber auch nicht standardrelevant, aber für die Technologie relevant, was dann ein bisschen interessanter ist, weil man dann ja die IP-Rechte nicht in dem Sinne nach ISO freigeben muss, weil es ja nicht für einen Standard relevant, aber für ein Produkt, das nach Standard entwickelt wird, im Technologie-Core zum Beispiel. Ein Standard, der momentan vielleicht für viele interessant wird, ist eben RAIN RFID 18063 und die zugehörigen Standards, Daten, auch Datenstandards, die RFID-Tags für Koffer. Mhm. Die sind jetzt von der IATA verpflichtend vorgeschrieben worden. Das ist im Juni letzten Jahres passiert. Ich bin auch im Februar dann bei der IATA in Genf, um da das Thema weiterzutreiben. Die Idee ist, oder eigentlich die Pflicht ist, das für die Logistik zu verwenden, Sortieranlagen und dergleichen, aber auch dem Kunden jederzeit Informationen zu geben, wo der Koffer ist. Einerseits denkt man sich, naja, das ist jetzt nicht relevant, man kriegt halt eine Panik, wenn man weiß, der Koffer ist hinten geblieben und der Flieger ist schon gestartet oder ist gerade auf dem Rollfeld. Auf der anderen Seite, mir ist es gerade auch kürzlich passiert, dass mein Koffer hängen geblieben ist, zweimal, hin und retour. Und man kommt dann halt am Zielflughafen an und braucht sich da nicht eine halbe Stunde lang anstellen, bis man das ganze Koffertracking macht, weil man kriegt, wenn man aussteigt, schon Informationen, ihr Koffer ist nicht da. Das heißt, ich brauche nicht 10 Minuten am Band warten und dann die anderen 20 Minuten, sondern ich gehe einfach online, sage, okay, Koffer ist nicht da, zack, 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 das sind meine Daten, bitte, das ist meine Adresse, wo ich ihn brauche, bitte nachsenden. Mhm. Spart mir Zeit und der Airline.
Die Idee ist von der Ausstattung von RFID-Tags auf Koffern, dass es schneller geht und dass es fehlerfreier geht.
Genau.
Und die Informationen jederzeit für jeden verfügbar ist.
Genau, ja.
Das heißt, das gibt es in der Nachvollziehbarkeit. Das ist natürlich auch immer wieder Datenschutzproblem. Nicht in dem Kontext jetzt weniger, wenn man darauf schaut, wer darf überhaupt darauf zugreifen, ja? Wen interessiert es überhaupt, ja. Aber so wie früher gemeint eben, wenn ich jetzt meinen Skischuh gedeckt habe etc., könnte jetzt auch ein Einbrecher herkommen und sagen, was hat denn Georg alles überhaupt da? Was gibt es denn in dem Haus zum Holen? Könnte ja auch ein Ding sein, ne?
Das kommt darauf an, wie die Information kodiert ist. Also die IATA zum Beispiel verwendet ja eine Nummer und mit der Nummer kommt man in die IATA-Datenbank und in die Airline-Datenbanken kann ich da Sachen abfragen. Das heißt, wenn ich in die Datenbank nicht reinkomme, weiß ich nicht,
was die Nummer bedeutet.
Ja, ich weiß höchstens, dass es ein Koffer ist. Also die Information kann ich rausfinden. Und natürlich, wenn ich die Information glücklich raufschreibe, 1:1, dann schon. Ein anderes Beispiel sind die Reisepässe, die haben auch NFC-Technologie drinnen.
Da ist halt ein Haufen Krypto-Zeugs drin. Ne?
Na, da ist einfach eine Zufallszahl. Der meldet sich bei jedem einzelnen Mal mit einer Zufallszahl und nur wenn man die
der Schlüssel zusammenpasst. Dann.
Genau, man kann bestimmte Informationen auslesen und im Endeffekt muss man dann die Datenbanken der Regierungen haben, um da weiterzukommen oder die Keys.
Der Reisepass-Chip kommt von Infineon, glaube ich, oder? Oder NXP?
Ich denke, der kommt von verschiedenen Herstellern. Das ist ein relativ großer Markt.
Österreich jetzt.
Keine Ahnung.
Okay.
Könnte man aber auslesen, wenn es.
Ich habe meinen Pass sicher irgendwo verschmissen gerade. Ja. Daniel. Er schüttelt den Kopf.
Was soll ich da noch dazu finden?
Haben wir was ausgelassen zu dem Thema? Gibt es garantiert noch. Du könntest ja Tage und Stunden davon erzählen. Du hast vorher gewarnt, dass es dann sehr, sehr langweilig wäre, oder?
Richtig, genau. Man muss einfach bewusst sein, was die super, was gute Standards sind. Ne? Also A4 ist wahrscheinlich einer. Die Stecker für Netzteile ist ein Thema. Die Schrauben, das sind einer der ältesten Standards. Und wenn ich halt sage, ich brauche M4 oder M5 und so weiter.
T3.
Das funktioniert einfach. Wenn dann einer herkommt und dann ein anderes Gewinde hat, dann kriegt man eh schon die Panik.
Warum hast du Philips-Schrauben?
Keine Ahnung.
Also Kreuzschrauben, ne? Aber es hat mich immer schon gefragt, ob da der Elektronikkonzern irgendwas mitzureden gehabt hat.
Das ist noch nie gehört. Also.
Philips Screwdriver. Wohl, hörst du immer wieder.
Ja. Na gut. Und was man jetzt auch täglich sieht an den ganzen Geräten, ob es jetzt USB-C, USB-A, ob das jetzt Apple-spezifisch ist oder.
Das ist ein gutes Stichwort. Da will der Gesetzgeber ja die Europäische Kommission bzw. ja. das Europäische Parlament da in Standards reinreden und den A-Standard, weniger jetzt auf technischer Basis, aber das Promoten von einzelnen Standards fördern.
Genau,
das ist das sinnvoll oder nicht?
So was aus rein ökologischer Sicht sicher sinnvoll, weil heute kaufe ich mal ein Mobiltelefon, ein iPad oder ein Tablet, ein Laptop und alle eigene Netzteil und eigentlich käme ich mit weniger Netzteilen aus und ich bräuchte zu einem neuen Telefon meistens kein neues Netzteil. Mhm. Aber nachdem der Stecker Thema ist, ich meine, ist jetzt schon viel besser mit 3-4 Steckern. Zu weiß nicht, Ende der 90er Jahre hat da jedes Mobiltelefon einen eigenen Stecker gehabt.
Ja, genau.
Das war noch wesentlich schlimmer.
Jetzt gibt es USB-C, den Apple Lightning Board und Micro-USB. Das sind die drei, die eigentlich, sonst gibt es eh nichts mehr, oder? Manchmal noch ein, wie heißt das? Mini-USB gibt es auch noch manchmal.
Mikro, da gibt es ja einige, aber es ist alles USB und das ist irgendwie überschaubar. Also ich kann mich an die Zeiten nur erinnern. Gott sei Dank haben damals viele Nokia gehabt und du hast immer irgendwie einen Nokia-Stecker zu leihen gekriegt, aber jedes Handy hat irgendwie ihren eigenen Stecker gehabt.
Das war de facto Standard.
Genau,
das war de facto ja. Standard. Aber warum darf sowas nicht am Markt regeln? Warum muss man da, ich meine, ich sehe den Vorteil, dass wir alle USB verwenden, aber ich sehe auch, welche Vorteile der Lightning hat. Ich kann ihn so einstecken, ich kann.
USB-C auch, ja.
Jetzt sind, 10 Jahre später. Aber warum, oder auch jetzt bei diesen ganzen Standard, die, also früher, ich meine,
kennst du bei Micro-USB übrigens die drei Orten, wie du den reinsteckst?
Superposition, ja.
So, na so, doch so.
Genau, und Lightning kann ich nur richtig einstecken.
USB-C auch, ja.
Jetzt sind, ja. Aber. Zurück vielleicht oder bei den Videokassetten, Ball, Seekam, da hat es ja auch zwei Systeme gegeben. Wie haben die Kassen?
VHS und.
VHS
und. Video 2000, oder?
Ja, genau.
Oder Video Beta. Oder
so. Beta, Video 2000, ja, das war dritter und dann noch Hi8 oder irgendwas gibt es ja auch noch.
Ja. Aber gibt es da jetzt bei RFID oder so, gibt es da keine finanziellen Interessen von verschiedenen Firmen, dass da eine Streitigkeiten auserkämen würden und man 5 Lesegeräte braucht oder so? Seid ihr da so früh bei den Standards dabei, dass da noch keiner?
Ja und nein. Das Thema hat vor 20 Jahren begonnen. Da hat es ein ISO 18006A gegeben, ein ISO 18006B, weil sich zwei Hersteller nicht einigen können haben. Dann hat.
Sony und NXP, oder?
Texas Instruments und NXP.
Okay.
Und dann hat es. Also USA Bestrebungen gegeben, da hat es noch eine Class 0, Class 1 gegeben, es hat im Endeffekt 4 Standards gegeben und der Punkt war, dass halt große potenzielle Kunden oder Endkunden gesagt haben, 4 Standards sind kein Standard und daraufhin haben sie gesagt, diese Technologie ist nicht brauchbar. weil es keinen Standard gibt. Und daraufhin haben sich die Hersteller zusammengesetzt und haben dann einen neuen Standard entwickelt. Das war damals unter EPC, also Electronic Product Code statt Barcode, die Generation 2. Und das ist auch dann diese 18.063 und RAIN RFID, das ist alles das Gleiche. Es gibt nur drei verschiedene Namen, also die Standardnummer und den kommerziellen, so wie halt Bluetooth, da auch irgendeine IEEE-Nummer dahinter steht. Und es gibt nur den. Mhm. Ganz, ganz klar. Im NFC-Bereich schaut es schon wieder anders aus, da gibt es eigentlich vier Untertypen. Aber da haben sich die Hersteller eigentlich mehr oder weniger geeinigt, dass sie alle vier Untertypen unterstützen. Darum fällt es nicht so auf.
Das ist NTEC, MIFARE.
Nein, das ist 14443 Typ A, Typ B 15693 und Sony zuliebe, der japanische Industriestandard JXP 6 irgendwas.
Okay, jetzt ist alles klar.
die vier gibt es, aber das ist eigentlich so abgedeckt, dass sie das passt. Wobei der vierte, eigentlich der ISO 15693, ja von der Technologie her etwas abweichend ist und das dann auch ein bisschen Sinn macht, weil der eigentlich jetzt nicht so für die Zahlanwendungen ist, sondern eher so für Ticketanwendungen, wo man dann höhere Reichweite hat, aber eine andere Ecke etwas einsparen muss technologisch. Mhm.
Der kennt sich aus, glaube ich. Also wenn es jetzt eine RFID-Schularbeit gäbe, bei Noten verdienst, glaube ich.
Keine Ahnung, aber ich habe schon Trainings gegeben. Also.
Okay, das heißt, du unterrichtest das auch praktisch. Ich schaue dich jetzt an, weil irgendwie bin ich fragenbefreit.
Fragenbefreit, sind wir mit dem RFID durch?
Ja. Ich denke schon, RFID NFC ist abgedeckt. Da einfach nur fleißig verwenden.
Genau.
Ist gut.
Probiert es aus einmal. Die Bankomatkarten legt eh schon jeder auf, aber so bei der Bank nachfragen, ob Apple Pay, Android Pay geht, das ist echt cool. Auch keine Prüftasche mehr.
Es geht mittlerweile, also kurz Zeit vor Weihnachten, bei fast allen Banken in Österreich.
Also ich laufe ohne Prüftaschen rum jetzt. Also es ist so praktisch, das ist unglaublich.
Ich habe nur gehört, dass das die Verhandlungen, also von der Raiffeisen, dass das mit Apple relativ einfach ist. Weil entweder du tust so, wie Apple das will, oder du löschst.
Ja, fertig. Ja.
Also.
Okay. Bei Apple, warte mal, wissen wir sogar, wie viel die kriegen. Ich glaube 15 Prozentpunkte, also 0,15% kriegen es bei jedem Purchase.
Keine Ahnung.
Das ist nicht schlecht. Also hätten andere ja gern.
Feine Geschichte.
Ja. Also 15% vom 15. 0,15% vom ganzen globalen, das ist wenig. Ja, aber das ist irre für Geld, das da kommen wir mal für die. Die wissen schon ganz genau, was sie machen.
Bleiben wir bei den Standards, oder? Du hast da in unserem spannenden Google Docs was geschrieben, dass sich Amazon, Google und Apple die großen Konkurrenten zusammentun. Um was zu tun?
Das ist jetzt ganz kurz vor Weihnachten passiert. Die wollen einfach, dass diese ganzen Geräte, die so smart sind, die Zigbee Alliance ist auch dabei zum Beispiel, dass die einfach besser zusammenarbeiten. Also du hast jetzt zum Beispiel ein Gerät, das funktioniert mit Apple HomeKit, heißt das, glaube ich, dort. Und dann das eine geht mit Alexa, die meisten gehen mit allem, aber oder doch nicht und so. Und die kennen halt einfach wenig miteinander. Und das soll alles einfacher werden. Ich finde das nicht schlecht, dass sich die da zusammentun, um vor allem auch Interoperabilität, und das ist das Entscheidende, zu gewährleisten. Das heißt, was mit dem einen Gerät funktioniert, soll mit dem anderen automatisch funktionieren. Was mit Alexa funktioniert, funktioniert automatisch mit Siri oder mit Zigbee und was weiß ich, keine Ahnung.
Ja, aber macht das einen Sinn, auch jetzt bei RFID, wenn die Großen sich zusammentun, sollten die nicht streiten und sollten nicht dann Apple sagen, hey, oder wer immer beim Tech und sagt, hey, ich will den Markt gemacht haben, und raffen wir uns das aus und der Stärkste soll halt einfach gewinnen. Und warum, Joe, warum macht das Sinn, dass sich da die Großen, die eigentlich untereinander Mitbewerber sind, um die Technologie war ja super, wenn wir alle Apple hätten, alle iPhone, alle AirDrop, alle in kleinen Städten.
AirDrop geht und, mal, ja.
Und ja.
Geht mir echt so ab.
Ja.
Und Android hab.
Warum darf da nicht der Stärkste dann, warum darf das der Markt nicht regulieren? Warum? Oder was hat das für einen Sinn, für einen Nutzen für die einzelnen, dass sie sich zusammensetzen und sagen, okay, wir machen einen Standard.
Ich glaube, weil es erst dadurch die Technologie von den Usern akzeptiert wird. Weil also jetzt ist ja quasi zu Hause mit dem ganzen Smart Home, Smart Living, mit Thermometern und allem drumherum, Da gibt es jetzt sehr viele verschiedene Standards und dann habe ich halt einen Temperatursensor, einen Windsensor und einen Feuchtigkeitssensor, ist ja cool. Und dann bringt einer noch irgendeinen Temperatursensor raus, der nur für Blumentöpfe da optimiert ist oder dergleichen und der passt jetzt nicht zu meinem System dazu, also kaufe ich nicht. Das heißt, der Anbieter hat dann schon mal verloren und der andere kauft nur den, kann das andere nicht verwenden. Und jeder sagt, okay, wenn ich diese Technologie kaufe, habe ich 10 verschiedene Sensoren. Das ist aber jetzt nicht wirklich viel. Wenn ich 20, 30 hätte, wäre es viel cooler. Das ist eine ganze Anbindung ans Internet mit Handy und so weiter. Da ist einfach sehr viel mehr Möglichkeiten drin, wenn es standardisiert ist. Und deswegen wird einfach die Akzeptanz höher sein.
Ein perfektes Beispiel ist Bluetooth. Du kannst ja dann Apple-Kopfhörer kaufen und der funktioniert auf jedem Android-Handy, weil Bluetooth dieses Logo drauf ist und es funktioniert einfach. Ja, und all diese HomeKit-Sachen, die alle zwar sehr smooth sind, funktionieren aber nicht immer mit Amazon Alexa oder mit Google-Ding und das soll da harmonisiert und
ich meine, du kannst dir jetzt mal vorstellen, also wie ich meinen ersten Laptop mit WLAN gekriegt habe, hier in Klagenfurt, gab es keinen Hotspot. Das heißt, Flughafen Frankfurt war das erste, wo ich WLAN verwenden konnte. Wir haben dann sehr kurz dann auch in der Firma gehabt und glaube ein Jahr später war dann der erste Public Hotspot in Klagenfurt. Man stellt sich vor, da gibt es jetzt verschiedene Standards. Das heißt, ich habe jetzt einen Laptop und kann dann zum Café A reingehen, aber zum Café B nicht, weil das den Standard nicht unterstützt. Ich glaube, du wärst ziemlich angezippt. Oder du kommst da jetzt vorbei und sagst, okay, hey, du hast WLAN und so weiter und naja, ich habe A und nicht B. Dann geht es, bei WLAN gibt es eh A, B, C, N und keine Ahnung, was auch immer. Aber wenn es da keine Standardisierung gibt, dann wäre der Markt einfach ganz anders.
Klar, für den Endnutzer verstehe ich es, ja, weil für den Endnutzer hat es einen klaren Nachteil. Aber wenn ich halt einer bin, der den WLAN-Standard hat, dann gibt es irgendwann eine kritische Masse und wenn ich die erreicht habe, dann müssen sich alle mir unterordnen und alle mir das Patent zahlen. Also betriebswirtschaftlich gesehen, verstehe ich das jetzt, wenn du sagst, dann ist die Akzeptanz höher und dann verwenden es die Leute mehr. Aber auf der anderen Seite, wenn ich World Domination haben möchte mit meiner Technologie, also damals bei den Videokassetten,
solche, haben sie es ja passiert. Solche Standards setzen sich dann auch nicht durch.
Ich glaube auch, das wird sich einfach
Standards nicht entwickeln. Standards setzen sich dann durch, wenn sie offen zugänglich sind und wenn sie nicht gar so mit Lizenzgebühren belastet sind. VHS ist ein super Beispiel. Sony hat ja einen Konkurrenten, Sony und Philips haben, glaube ich, VHS gehabt und dann hat es nicht, Panasonic hat, glaube ich, ein anderes Format gehabt und die haben Lizenzgebühren verlangt und die Porno-Industrie, die damals
das, ja, nein, tatsächlich, das Rennen entschieden.
Die Porno-Industrie hat den Ausschlag für VHS gegeben, weil die haben gesagt, hey, da brauchen wir keine Lizenzgebühren auf die Kassetten kaufen. Und, ja, nein, die waren dann billiger und waren zwar, was ich mir erinnern kann bei einer Geschichte einmal, waren zwar qualitativ nicht so hochwertig, aber die Kassetten waren billiger, weil sie eben frei zugänglich sind. Und der Standard, wo der Schöpfer des Standards abzockt, der wird sie nicht durchsetzen. Okay. Bluetooth ist da ein gutes Beispiel. Bluetooth, die ganze Spezifikation von Bluetooth ist komplett frei. Du brauchst, glaube ich, einen einmaligen Beitrag an das Bluetooth SIG zahlen, die Special Interest Group, und dann kannst du das Logo überall aufdrucken. Oder irgendwie musst du das belegen, dass das geht. Das muss immer getestet werden.
Ja, okay, testen ist immer, nach Testen und Standard ist immer, und das zahlt man normalerweise auch.
Genau, und dann Test, weil es sollte ja aber Operabilität garantieren, aber dann brauchst du aber nichts zahlen mehr. Das ist der Grund, warum sich Standard durchsetzen, dass die sinnvoll sind, gut sind und frei zugänglich. Ja.
Ein weiterer Punkt ist, dass es immer in allen Bereichen mindestens 2 Zulieferer geben muss, wenn Technologien wichtig sind. Das heißt, ich brauche immer 2 große Hersteller, auf die ich mich verlassen kann, die eine Technologie liefern. Das heißt, ich brauche deswegen schon einen Standard. Natürlich verlässt man sich in einem oder anderen Punkt auf einzelne Hersteller, so wie halt die Firmen ein Apple-Telefon haben, aber wenn jemand Software anbietet, die muss er heute in iOS und Android anbieten. Sonst zählt es mittelfristig nicht. Genauso mit Windows und macOS.
Ein drittes Betriebssystem, da ist immer schwer. Ne? Deswegen war das Problem vom Windows Phone. Ein dritter ist immer schwer, weil einen dritten zu unterstützen ist halt eine Sache. Das heißt, zu viele Standards oder de facto Standards ist auch schlechter, das ähnlicher machen.
Klar, aber drum ein Standard mit möglichst mehr Zulieferern und deswegen und ist auch Android von den Stückzahlen immer noch erfolgreicher.
Weil es billiger ist. Ja. Und weil es eine größere Bandbreite hat, dann Preis.
Und was tun die jetzt zusammenarbeiten? Was? Also das nochmal.
Ja, die Geräte sollen jetzt von allen genutzt werden können. Das heißt, ich kann jetzt hast du nochmal Philips Hue-Lampen, die geht eh schon mit allen, ja. Mhm. Aber nicht jede Steckdosen zum Beispiel geht mit jedem dieser Anbieter und die sollen halt irgendwie so Interoperabilitätsmöglichkeiten schaffen. Definieren einmal, wie so eine smarte Steckdosen, ein smartes Gerät ausschaut oder welche Erweiterung das hat zum Steuern. Dies kompatibel machen für alles. Das heißt, Elgato-Steckdosen oder was die machen, so mit allem flutschen.
Okay. Ja, sehr gut. Ja, ja. Hätten wir wieder fast Standard.
Ja, es wird kein ISO-Standard werden, aber das ist ein de facto Standard.
Gelebter.
Ja. Gelebt.
Ja, es gibt zum Beispiel einen Standard, der heißt IMVICO.
Wie?
IMVICO. Und wenn ich jetzt sage, was ist das? Den kennt ja keiner. Den benutzt aber mindestens einmal täglich. IMVICO kommt von Eurocard, Mastercard, Visa und ist der Zahlstandard, den man täglich beim Biller und beim Spar verwendet. Okay. Kontaktlos oder auch kontaktbehaftet. Also wenn ich die Karten reinstecke oder die Karten oben drauf lege, ist immer IMVICO, ist ein Industriestandard von diesen drei großen Firmen gemeinsam getrieben, weil sie diese Zahltechnologie mit Karten etablieren wollten. Und haben sich alle anderen sozusagen angeschlossen. Und da ein Produkt zu zertifizieren, ist wirklich sehr schwierig. Also wir haben sehr viele Kunden, die da im Prinzip Probleme gehabt haben, denen helfen wir dann, das zu lösen. Und ist ja de facto Standard, aber alles im Bezahlbereich funktioniert da. Wobei aber jetzt die europäischen Banken eine Initiative gestartet haben, da eine alternative Lösung zu anzubieten. Wie die genau heißt, weiß ich nicht, ich weiß nur, wie die Abkürzung ist und die ist Pepsi.
Product. Oh, oh. Aber das Gute an der Standard ist, wenn der Konsument keine Ahnung hat, dass es den Standard überhaupt gibt. Ich meine, der packt seinen WLAN-Router aus, der weiß nicht, dass das 11.802.11.ax ist, sondern er macht es auf und es funktioniert. Ne? Weil es dann interoperabel ist. Weil es mit allem funktioniert.
Okay, naja, ist ja schön.
Denke ich mal, oder?
Ja.
Genau. Ja.
Ich krieg meinen Cybertruck nicht, oder was?
Ja, angeblich wird der in Österreich nicht zugelassen.
Was denkst du über das Auto? Da scheiden sich ja die Geister, oder? Joe, was ist? Hast du den Cybertruck gesehen? Haben wollen oder nicht? Es gibt nicht Kaffee leicht. Das ist so ein ich liebe oder ich hasse ihn.
Ist es jetzt nicht irgendwie ein Container mit Elektromotor?
Okay.
Ja, der hat den keinen Schweißer, was. Der Elon Musk hat einmal gesagt, er mag am liebsten, wenn die Leute Sachen andesignen. Das heißt, irgendwas weglassen und das dann billiger wird dadurch. Die haben einfach so viel dazu getan, dass das Ding für europäische Straßen viel zu groß ist. Und deswegen lassen sie ihn da nicht zu. Mhm. Also, ich meine,
vielleicht gibt es eine europäische Variante. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Was bringt es jetzt, ein Elektroauto zu haben oder so, dass das 3 Tonnen, ich weiß nicht, wie schwer der ist oder so, aber ein Schlachtschiff durch die Stadt fährt oder so, wo kein anderes Auto mehr Platz hat und keine Leute zum Gehen mehr haben. Platz mehr zum Gehen haben. Echt so.
Ja, bei der Mobilität ist ja die Frage immer, wie viel Nutzlast habe ich, wie viel Eigenlast
Zeit,
habe ich.
Aber dumm. Das ist ja bei Elektroautos immer ein Problem. Ja. Selbst so ein kleines Spuckile hat 2 Tonnen.
Was?
Ja, ich habe jetzt sorry. Ich interessiere mich jetzt gerade ein bisschen dafür. Ich will meinen VW Stinker Diesel tauschen gegen so eine kleine Französin. Und die kleine Französin hat 2 Tonnen.
Wegen dem Akku? Wie ja, 2 Tonnen?
1,5 Tonnen Leergewicht. Ja.
Na,
ja, du musst das sicher 500-600 Kilo nur Akku sein. Ne?
Aber ist es eigentlich egal? Weil ob jetzt dein Yeti 1,8 Tonnen hat und der Elektroauto 2 Tonnen und du fährst und du lässt dich transportieren, hast smarte 60 Kilogramm und das heißt, das Verhältnis von Nutzlast zu bewegter Last, die Energie braucht, ist irgendwo bei 1 zu 20 bis 1 zu 30. Wenn du mit dem Bus fahren tätest, wäre es 1 zu 1.
Wie?
Wenn der Bus halbwegs voll ist.
So, der fährt jetzt oder so, ja.
Nein, der fährt nicht so und so, aber ein Bus hat vielleicht 10 oder 5 Tonnen leer und wenn er voll ist, dann hat er halt nochmal 4 Tonnen Passagiere drin oder 5 Tonnen.
Menschen. Hängt davon ab, Schüler sind ja leichter.
Aber es ist immer 1 zu 1, 1 zu 2 und nicht 1 zu 20, ne?
Ja. Ja, natürlich öffentlicher
Person. Du fährst ja mit dem Radl 10 Kilo rum als Nutzlast, also als Eigengewicht und nicht ein Rad mit 200 Kilo, weil der Energiekonsum einfach zu hoch wäre.
Der Daniel hat den Kühlschrank gegriffen, weil mein Bier aus ist. Es gibt jetzt, aber das verschweige ich, was das ist.
Das ist zu wurscht, brauchst du nicht trinken. Ich habe nichts anderes gefunden.
Es kommt aus Holland.
Es gibt nur so Schlossgold alkoholfrei, ich weiß nicht, ob du das trinken
möchtest. Aus Holland und das ist ein Sponsor von der Fußball UEFA Champions League 2019, ist die Frage, ob das schon angerannt ist. Ja, ist es.
Okay.
So, ich wurscht, ja. Ich glaube, einen Monat drüber, zwei Monate drüber ist beim Bier ziemlich wurscht.
Jetzt hast du aber an Yeti damals gekauft, weil bei deiner Lieblingsfernseh-YouTube-Show ein Hubschrauber am Yeti gelandet ist, genau. Und weil es ein geländegängiges Auto ist und weil du in Kärnten überall hinfahren kannst und auf den Berg auffahren kannst, genau, und weil ein Yeti einfach ein Auto ist, mit dem du auf die Baustelle fahren kannst.
Genau.
Und what the fuck, Zoe? Ich meine.
Ja. Die Frage, was du tun
kannst. Du hast nichts mit Hubschrauber landen und Bergfahren. Ja, eben.
Ich habe das noch nie gemacht, dass ein Hubschrauber auf einem Yeti doch landet.
Ja, aber das war ein Kaufgrund, bitte.
Ja, ich weiß, ich bin auch nicht im Gelände rumgefahren. Ich habe viel transportiert damit. Ja, war noch jetzt auf der Baustelle. Ansonsten fahrst du rum eigentlich mit. Also, letztens bin ich eingestiegen. Seit 2-3 Monaten ist da hinten die ganze Ladebank heraus, damit ich mehr Sachen reinkriege, wenn ich mal im Baumarkt fahre oder so für den Stefan. Oder Sachen zum Recyceln bringen. Man glaubt ja gar nicht, wie viel Müll da auf der Baustelle anfällt. Und dann steige ich jetzt ins Auto ein und denke mir, da hinten, das sind immer 5 Quadratmeter leeres Eisen, das ich da mal dumm fahre, leeres Blech. Und eigentlich brauche ich das, also wenn ich gerade eine Baustelle zu Hause hat oder so, irgendwas, braucht kein so ein Auto so groß, das finde ich. Mhm. Oder Großfamilie habe ich auch nicht, ich fahre mit dem Auto 90% allein. Mhm. Und so ein kleines Spuckerle, elektrisch, im Vergleich zu so einem VW Diesel, cheers. Also ich überlege es mir schon hart, aber...
Aber aus welcher Motivation außer die Welt zu retten jetzt?
Nein, Geld. Ein Elektroauto ist billiger. Also wenn du es vergleichst mit einem 10 Jahre alten Diesel.
Das ist so, wenn Facebook das postet, dann kannst du schon das Popcorn holen, weil da unten geben sie sich dann alle die Kanten, ob das jetzt sowohl billiger ist und dann musst du mal, was der Akku kostet und das Abbauen vom Akku und wie viel
genau, Umwelt schon. Viele Leute denken gar nicht nach, was da als ein Rattenschwanz an Energie in andere Autos geht. Was kostet es denn, das rechnet ja niemand vor, an Energie, an Liter Öl oder an Liter Diesel in den Tank zu füllen. Das muss ja aus der Erde gepumpt werden, raffiniert werden, transportiert werden, was weiß ich, das rechnet ja niemand dazu. Ne? Das ist ein Liter.
Okay.
Und mit der Energie, die da in irgendwer das letztens geschrieben auf Facebook, da gibt es auch eine Studie jetzt, wenn mit der Energie, die du einsteckst in 6 Liter Diesel, kann ein Elektroauto schon 100 Kilometer fahren. Oder na, anders. Das ist irgendwie anders zu rechnen gewesen oder so. Aber das sind so Dinge in dieser Diskussion, die so irrational sind. Mhm. Zum Beispiel kommt da immer wieder auf, dass da so viel Koltan das ist ein ganz böses, oder Kobalt und all diese Sachen, ein ganz böses Metall aus Afrika, reinkommt in diese Akkus. Das stimmt überhaupt gar nicht so. Ja. Die sind in voll proportional höheren Mengen in Handy-Akkus drin. Und gegen die sagt natürlich niemand was. Es gibt sehr, sehr viel Irrationales bei dem ganzen Thema Elektromobilität, aber der Preis ist das, was am Ende dann zahlt, finde ich. Also ich bin jetzt nicht der Öko-Fuzzi. Aber wenn ich keine motorbezogene Versicherungssteuer zahlen muss, wenn die Umsatzsteuer als Unternehmer komplett kassiert werden kann oder wenn ich die nicht zahlen muss, wenn ich hergehe und zum Beispiel der Bruder baut eine Solaranlage aufs Dach auf, dann kannst du wirklich sagen, du hast einen absolut ökologisch einwandfrei betriebenen, also nicht produzierten, betriebenen Wagen. Ja? Weil es spricht nichts gegen Solar. Ja. Dann hast du andere Kostenvorteile auch noch. Du brauchst nichts fürs Parken zahlen. In manchen Ländern wie in Tschechien sparst du die Vignetten. Es ist natürlich, kaufst du damit eine Unbequemlichkeit, weil in 2 Minuten ist der Auto vollgetankt und fährt wieder 800 Kilometer. Das spielt sich bei einem Elektroauto nicht. Und du musst dann eine Tankstelle finden, die muss frei sein. Aber es gibt da auch Möglichkeit, dass du einige Gratis-Tanken benutzen kannst. Also es gibt da Angebote, wo du nichts zahlst für den Strom. Mhm. Und ich glaube, dass das Kostenargument von Füllen nicht gerechnet wird. Erstens der Image-Dings da, also ich geniere mich mit meinem VW Diesel. Ne?
Okay. Joe, also, wie siehst du das? Fährst du Elektroauto?
Der hat den gleichen Motor.
Nein, ich fahre kein Elektroauto. Es ist momentan von meinem Vorverhalten nicht, weil ich eigentlich tendenziell immer sehr weit fahre und hat es momentan noch nicht wirklich als relevant passende Wiesen. Also,
ja, aber die Firma könnte ja einen Pipifein an einen Tesla kaufen und dann irgendwie Tesla tauschen sie ja einen Akku aus. Ist das schon, gibt es das schon, oder? Was, wo du auf die Tankstelle hinfährst, die tauschen einen Akku aus? Nein,
das gibt es nicht.
Okay.
Ich zweifle daran, dass es das gibt. Da kommen wir wieder zu Standards hin. Bei Elektroautos gibt es hier, glaube ich, 4 oder 5 oder 6 verschiedene Stecker.
Es gibt viele Stecker. Also die IEC wollte das fokussieren, aber da gibt es extrem viel Diskussion.
Das dauert noch eine Zeit, glaube ich.
Wie das mit den Steckern ist, ja.
Weil da gibt es einen Typ C, Typ 2, was ich mit der Zoe haben. Dann gibt es diese Supercharger von Tesla, all diese Sachen. Aber ich glaube, das ist, wenn du das knallhart durchrechnest, ist es eine Kostenfrage.
Was ich jetzt bei dir, bei deiner Kalkulation auf Facebook gesehen habe, du würdest, der Akku ist ja der größte Kostenfaktor. Du würdest den mieten, leasen? Ja,
da gibt es von dem Hersteller, von den Franzosen, gibt es das Modell, dass du einen Teil von dem Auto, nämlich die Batterie, nicht kaufen musst, weil das sind 8.000 Euro. Die wollen damit offenbar eine Art Finanzierung immer mitgeben, dass das Auto billiger wird.
Also, aber du hast dann nicht irgendwie die Tauschgarantie oder so. Du hast dann, du verlierst die 8.000 Euro, verlierst, wenn der Akku die Kapazität
nicht mehr hat. Du zahlst dann im Laufe des, du hast die Wahl, du kannst den Akku kaufen oder kannst ihn mieten. Und im Mietfall ist halt die Einstiegskosten niedriger, was für die alle zum wichtig ist, weil die müssen von der EU-Kommission vorgegebene Flottenwerte an CO2-Ausstoß einhalten. Und je mehr Elektroautos die in den Markt bringen, umso mehr stinke, teure, mit guten Spannen versehene Dieselstinker können die verkaufen. Ja, ja, also über den ganzen Schnitt der Flotte dürfen die nur x Gramm CO2 pro 100 Kilometer oder pro Kilometer, ich weiß nicht, wie das gerechnet wird, verkaufen. Und wenn du jetzt so wie VW viele Stinker-Dinger hast, dann musst du halt entsprechend viel elektrisch verkaufen. Deswegen fördern sie die auch. Das heißt, du kriegst nicht nur eine Förderung vom Staat, sondern eine Förderung, also fettere Rabatte für Elektroautos von den Herstellern. Der Nachteil ist jetzt halt immer noch, die Batterie ist sehr, sehr teuer. Das ist das teuerste in dem Auto. Elektromotor, das ist vergleichsweise triviales Zeug. Schau da mal, wie viele Chinesen jetzt auf den Markt kommen mit Autos. Ein Verbrennungsmotor, einen Ottomotor zu bauen, ist so viel komplexer, erfordert so viel mehr Engineering-Know-how, als einen Elektromotor zu machen, das ist eine Kupferwicklung.
Erstens ist er leichter zu bauen und Zweitens ist er wesentlich wartungsarmer. Genau. Aber wird es dann jetzt in die Richtung gehen, dass jeder, der sich ein SUV kauft, sie 2 Elektroautos daheim in die Garage zum Verschimpeln stellt, damit er die Quote Gas erfüllt?
Geben kann im
Öffner, bitte. Weil wenn man entsprechend Geld hat, dann kann man das ja so lösen, ne?
Es geht ja nicht darum, dass die private Flotte, sondern der Hersteller hat die Flottenregelung, ne? Und die sind von der EU ziemlich sportlich vorgegeben. Das heißt, es gibt auch von den Herstellern jetzt mehr Motivation, Elektroautos auf den Markt zu bringen oder Hybridautos. Aber Hybridautos sind für mich das Letzte. Die haben die Nachteile von Baden-Württemberg. Eine futzig kleine Batterie und ein Verbrennungsmotor und 2 Fehler, Fehleranfälligkeitsgeschichten. Es wird sich erst viel als an der Praktikabilität sagen. Ich frage mich zum Beispiel, wie es sein wird, wenn jetzt ein 200.000 Deutsche am ersten Ferientag von München nach Lineana fahren wollen. Ja. Unterwegs gibt es wenig Elektrotankstellen, ein hoher Stromverbrauch, weil Kühldings da. Die Strecke München-Lineana ist jetzt eine längere, das heißt, du brauchst zig Tankstellen da. Es ist keine praktische Sache, glaube ich, ein Elektroauto. Außer du fährst in kleinen Radius, hast deinen Charger im Keller unten und dann ist es einfach. Ja. Aber
deine große Strecke, die du manchmal fährst, so Klagenfurt-Wien, das...
Du fährst mit der Eisenbahn, zwingt die halt dazu.
Achso, okay.
Eisenbahn zu fahren. Ja. Was ja auch nicht so schlecht ist, kannst arbeiten daneben und so Sachen. Mit der Kornbahn wird es schneller. Mhm. Irgendwann.
Okay. Ja, und du vor Ort kannst du ja dann in eine Car2Go Elektrovariante einsteigen.
Ja,
und
du fährst immer mit der U-Bahn, also ich zumindest. Ja. Ja. Die Wiener U-Bahn ist einfach so genial. Ja. Vor allem für einen Kärntner, der im öffentlichen Personennahverkehr da gewohnt ist. Herr Schuschnigg, letzter Podcast, der strenger Session, ja.
Naja, aber da haben wir ja jetzt gibt es so ein Österreich-Ticket und zum jetzt kennt ihr die eigentlich schon ein bisschen. Jetzt kennt ihr die eigentlich ein bisschen zipfen, Georg.
Ja, warte mal, zu so ich noch. Ich meine, das ist derweil einmal eine Idee, fällt mir ein bisschen Geld noch oder so, aber einfach, ich finde Elektro einfach cool. Und dass ein Auto keinen Lärm macht, finde ich noch cooler. Weil ich höre nämlich die ganze Zeit Podcasts oder so und der Yeti ist jetzt schon kein schlechtes Auto gewesen, das darf man nicht sagen. Aber es ist ein lautes Auto gewesen. Mhm. Und wenn du viel Podcast hörst oder so und im Auto nicht nur einfach Ö3-Beduselung hast, dann.
Dann nimmst du deinen AirPods, ja, weil die haben nämlich Geräuschunterdrückung. Ja, ja. Und ja, dann hörst du dein lautes Auto nicht.
Ja. Upgrade für 250 Euro, perfekt, passt, sparen wir das so. Aber nein, aber ein leises, gutes. Nein,
darfst nicht fahren mit Geräusch unterdrückt, die Kopfhörer. Deswegen gibt es ja den Transparenzmodus und den kannst du einschalten und dann hörst alles umso lauter.
Okay. Ja. Nein, aber ein gutes, soundisoliertes Auto, das war immer schon ein Traum. Und, wow, also, da sieht man auch wieder mal, da gibt es ja so einen Simulator, wie dieses Panel dazu zu bedienen ist. Mhm. Ja? Also dieses Navi In-Car Entertainment. Und da siehst du halt wieder ein Ding, voll perfekt. Autohersteller haben keine Ahnung, wie sie solche Systeme gut machen. Wenn das nicht Apple CarPlay oder Google Apple CarPlay und wie es das Android Auto hätte, das wäre unbedingbar, so ein Auto im Jahr 2020. Mhm. So eine scheiß Usability zu bauen, das musst du echt sehr anstrengen. Ja? Aber Gott sei Dank hat es Apple CarPlay und Android Auto, wo das Ganze easy wieder ist. Ja.
Also. Mit den neuen Akkutechnologien, wo man jetzt immer sagt, oder ich weiß nicht, die Tesla-Akkus sagen sie, man fährt ja viel länger, als es eigentlich gerechnet war und sie sind eigentlich viel langlebiger und viel mehr Zyklen, wenn man sie richtig verwendet und so. Also da hätte es jetzt keine Angst, irgendwie Geld in eine falsche Akkutechnologie zu investieren, die sich in zwei Jahren...
Na, also wichtig ist die Kapazität, wie viel die Nennkapazität ist. Das hast du früher gesagt, das stimmt natürlich auch, die Teslas sind am Anfang mit weniger Reichweite rausgekommen. Mhm. Dann haben sie also auf der Software was rumgetan, ist die Frage, wie gut Tesla ist da perfekt bei Software-Updates. Mhm. Du steigst in ein Auto ein und auf einmal hat das einen Berganfahrassistenten, der früher nicht da war, weil das Update gekommen ist. Aber Tesla ist einfach unfucking leistbar, ja. Für mich zumindest.
Ja, der Dreier wäre ja jetzt schon.
Bei 50.000 Euro. Ja.
Dreier ist gut, oder?
Ja, nein.
Ja. Ja, also aber wir sind über den Elon Musk und mein Cybertruck, außer es gibt eine europäische Version.
Zum Elon Musk hätte noch was.
Ja, eben, deswegen wollte ich eigentlich, das war der Einstieg.
In den nächsten 10 Tagen, also heuer sind schon mal 60 Satelliten aufgekommen, in den nächsten kommen 120 weitere Satelliten dazu. Damit hat Starlink 300 Satelliten oben, ich glaube 420 brauchen sie, dass wir sie im Mai zusammenbringen, dass sie mit dem Betrieb anfangen. Worum geht es da? In einem so Low Earth Orbit werden bis zu 42.000 Satelliten, das muss man sich vorstellen.
Das ist ja, was da los ist, gell?
Ja. Stell dir vor, das ist ein Nudelsieb und das haltest zum Himmel, das, was du durchsiegst, dann noch. Ja. Ist ein großes Bedenken, aber die arbeiten dran. Diese Lichtverschmutzung am Himmel, damit man Sternenhimmel nicht mehr sieht, oder so, kannst du hergehen und sagen, so, ich habe jetzt super Bandbreite überall oder so, ich schaue mir das Ganze vom Hubble live an oder so, für was muss ich romantisch am Himmel aufschauen. Ja, aber Satelliten über einen niedrigen Erdorbit, die sich schnell drüber bewegen, das könnte eine echte Revolution auslösen. Und ich bin da ziemlich hyper. Ich habe mit Joe gewettet unlängst einmal, dass wir in den nächsten drei Jahren, glaube ich, waren es, ein Gigabit runterkriegen, dafür nicht mehr als 20 Euro zahlen und ein Gigabit auch wieder aufschießen. Das ist schon sehr hyper. Und das zu einem Preis, glaube ich, der sich geschlagen haben wird. Also alle Telcos der Welt, wenn das aufgeht, ich finde es eine binäre Geschichte. Entweder geht es auf oder es ist ein kompletter Rohrkrepierer. Starlink und all die anderen Aktivitäten, OneWeb und Bezos, Project Kuiper, Amazon. Es sollen ja drei so Megasatellitenkonstellationen aufkommen.
Was war da mit am Standard, dass einer Satelliten aufschießt und alle den gleichen Satelliten verwenden?
Nein, die verwenden ihre Standards auch. Die Kommunikation darauf basiert auf Standards. Die haben Batterie, also Antennen, die, wie heißen die, damit die sich nachbewegen, da die
Phased Array Antennen, ja.
Wie?
Phased Array
Antennen. Phased Array Antennen, das sind ja Standards, die da alles zusammenwirken oder so. IP. Also, ja. Aber was da los sein wird, und ich glaube, das wird die ganzen DSL-Provider voll wegfegen. Oder es wird zum absoluten Rockkapierer werden. Ja. Heuer wissen wir es.
Was ist mit dem GPS-Nachfolger? Sollte er nicht auch mittlerweile laufen?
Eine inkrementelle Verbesserung. Immer wieder GPS-3, glaube ich, heißen in einem Satelliten.
Nein.
Du meinst Galileo.
Ja.
Ja, Galileo ist das europäische GPS, genau. Das gleich funktioniert oder sehr ähnlich funktioniert und einfach auf derselben Frequenz. Und deswegen fällt es da gar nicht auf, dass du doppelt so viele Satelliten hast.
Aber läuft das schon?
Ja. Seit 2 Jahren, glaube ich, im operativen Stadium. Das habe ich ja nie verstanden, dass wir einfach komplett was Gleiches einfach hinstellen. Ja. Weil die Amerikaner kennen, kennen GPS, kennen die wie heißen sie, die Galileo-Satelliten auch abschalten, wenn sie wollen. Ja. Aber ich habe unlängst gesehen, wenn wir immer wieder reden davon, Frauen in der Technik, gell? GPS, habe ich letztens gesehen auf YouTube, so eine Dokumentation, wird von einer Frau geleitet, Lieutenant Major, was weiß ich, Caroline, irgendwas, und in dem Team sind voll viele Frauen drin. Und es sind wirklich militärische Strukturen, die drin sind. GPS kommt ja von der US Air Force oder US Navy, weiß nicht, eine von den zwei Einheiten, hat das geschaffen. Und das ist ein komplett militärisches Projekt eigentlich. Wir sind zwei Frauen, die es leiten, eine technischer Ort und eine militärisch-kommandotechnisch und so. Ja.
Darf ich endlich zipfen? Du wirst nicht mehr viele andere Themen finden. Ja. Warum brennt Australien und ich darf kein Netflix mehr schauen? Vielleicht machen wir da weiter.
Ja, Netflix. Hast du Netflix?
Sicher habe ich Netflix.
Schaust du?
You. About, na, wie heißt das? Was muss ich schnell googeln? About you, irgendein ihrer Massenmörder, mit dem du dann voll zum Sympathisieren anfängst, weil er irgendwie der Gute ist.
Okay. Wo schaust du? Du hast Amazon, Netflix.
Ich schaue ganz selten Amazon Prime. Du kannst aber, glaube ich, trotzdem Netflix schauen. Wie viele Kilowattstunden sind denn das im Jahr?
Da war jetzt große Artikel und in meine Insta-Stories und in meinem Umfeld war dann eine mega Diskussion von wegen Netflix darfst du nicht mehr schauen, atmen darfst du nicht mehr, außer Haus gehen darfst du schon einmal gleich gar nicht mehr, außer du fährst mit dem Radl und pflanzt gleichzeitig 5 Bäume. Und in Australien brennt der Kontinent und der Premierminister sagt,
der fährt doch Hawaii baden.
Der fährt Hawaii baden, kommt dann zurück und sagt, ja, werden wir unsere vorgegebenen Ziele einhalten müssen, aber Strafen werden wir auch keine einführen.
Wie hoch ist dein Stromverbrauch zu Hause derzeit ungefähr? Was zahlst du so?
20 Euro, weil ich meinen Kühlschrank ausgesteckt habe, weil mein Kühlschrank ist der Balkon.
Okay, das ist jetzt eher günstig bei 20 Euro.
Da hast du deinen Öko-Bonus für Netflix schon, Harry.
Ganz ja, aber ich fahre auch einen Stinke-Diesel, das du mir jetzt durch die Blume vorhaltest, weil eigentlich könnte ich auch mit einem Elektroauto fahren. Muss ich auch noch ein paar Bäume pflanzen.
Na, aber wenn es jetzt 1000 Kilowattstunden sind, das ist ja dann eher ein sparsamer Haushalt für einen Einzelpersonenhaushalt. Und von den Zahlen, die da jetzt bezüglich Energieverbrauch von Streaming waren, wenn man das durchrechnet und sagt, es tut nur 1 Milliarde Menschen streamen, ich glaube, das war so ungefähr, oder weniger sogar, dann sind wir irgendwo bei 50 Kilowattstunden im Jahr.
Gigawatt.
Kilowattstunden pro Person im Jahr. Also, das heißt, das wäre 5% von dem Energieverbrauch.
Nein, aber du hast halt dann bei, egal was du mittlerweile tust, ein schlechtes Gewissen. Wurscht was. Ob du jetzt Fleisch isst oder ob du Netflix schaust, ob du mit dem Auto irgendwo hinfährst, wenn du mit dem Auto Mölltaler Gletscher fährst, weil du gerne eine Skitour gegangen musst du ein schlechtes Gewissen haben, weil eigentlich könntest du ja an der Lente entlang laufen gehen auch und dann hättest du dein Ding ausstoßen.
Flight-Shaming. Dass du dich genieren musst.
Ja. Ja, aber ist ja World Earth Day ist irgendwann im August, ne?
Dieser Earth-Schöpfungstag.
Ja, genau. Und offensichtlich müssen wir was tun.
Ja, eh.
Also,
ja. Also die Frage ist, was ist sinnvoll, ja? Also weniger Fleisch zu essen, glaube ich, ist einmal ganz gescheit. Weniger, nichts, aber weniger.
Joe Rogan macht momentan Carnivore-Diät. Der sagt aus, interessiert mich nicht. Es gibt sehr, sehr viele Gründe und es gibt viele Proponents und er der Ärzte zu Gast gehabt, die gesagt haben, nur mehr Fleisch essen. Und er macht es jetzt. Also, ob die Gründe, die du jetzt aufführen willst, die gesundheitlichen Gründe, ob die stimmen, wenn wir sehen, wenn der Joe Rogan nächsten Monat Krebs kriegt, was ich sehr stark bezweifle.
Ach, glaube ich jetzt auch nicht, ja. Aber du brauchst für die Fleischproduktion schon viel, viel mehr Energie und CO2 als jetzt für, was weiß ich, keine Ahnung, Sojasackel oder was. Ne? Also das ist unbestritten.
Okay, das heißt, den Soja-Burger beim Burger King, den es mittlerweile gibt, den dürfte dann wieder guten Gewissens essen.
Die Frage ist, ist es schlecht, dass wir uns mehr Gedanken darüber machen?
Nein.
Ich finde es gut sogar.
Ja, ist absolut, keine Frage. Und jeder kann einen Beitrag leisten und alles, aber wenn auf der anderen Seite der Erde in China die aushauen, was geht und einfach sich keiner irgendwas schert. Irgendwann ist die Diskussion, führt es dann zu einem Gegenpol, auch bei mir, weil ich dann sage, hey, alles was recht.
Ich kaufe jetzt ein 6-Liter-Auto. 6 Liter pro Kilometer. Ganz arge Stinke, Dings da zum Gegenpol. Nein, glaube ich nicht. Wir werden, wenn wir in Österreich jetzt die strengsten Klimaregeln überhaupt hätten, ja, wir werden das Klima nicht retten weltweit. Ja. Aber was haben wir da Schlechtes davon? Wir haben weniger Scheiße, weniger Feinstaub in der Luft. Ja. Also der Bruder baut sich jetzt zum Beispiel auch eine Tiefenbohrung. Ja. Der Effekt dafür in seiner unmittelbaren Lebensumgebung hat er weniger Feinstaub. Super, oder? Wenn wir uns mehr darum kümmern, dann schadet das uns nochmal nicht. Ja. Es wäre jetzt was anderes, wenn wir jetzt sagen, es muss komplett strikt alles mega reguliert werden und die Föß darf keinen Strom oder keinen Stahl mehr brennen und so Sachen. Ist natürlich auch nicht gut, weil damit verlierst du Arbeitsplätze oder so, aber
du kannst. Ja, das ist in Australien das Thema, dass die von der Kohle Bergbau leben und ja, so genau. Volle und dass jetzt da einfach so viele Arbeitsplätze dran hängen.
Es ist ja so vieles bei uns auch nicht einsehbar. Zum Beispiel, warum? Warum müssen wir in Mitteleuropa der Weltmeister beim Tanktourismus sein? Jeder Biefke tankt bei uns in Österreich. Nein,
so.
Jeder Deutsche,
wertvoller deutscher Urlauber,
tankt in Salzburg. Ja? Ich meine, warum? Wir müssen ja nicht so viel billiger sein. Warum muss der Diesel gefördert werden? Warum gibt es eine Pendlerpauschale? Wenn ich fucking einmal im Grünen wohnen will, dann muss man das fucking was wert sein. Und das soll man einfach nicht irgendwer den Diesel billiger machen. Das verstehe ich nicht. Ja? Also diese Sachen können weg einfach, diese Vorteile von Verpesten. Und die hätten mich auch gefreut, weiß ja jeder, also das NEOS-Konzept taugt mir von einer CO2-Steuer. Du führst da relativ strikte CO2-Steuer ein und entlastest dafür den Faktor Arbeit. Was ist das Ergebnis? Eigentlich, das Ergebnis sollte dann netto null sein. Nur wenn ich dann sage jetzt, ich kann mir ja Geld sparen oder ich muss weniger Steuern zahlen, wenn ich jetzt ein Elektroauto habe oder wenn mein nächstes Auto nicht der große SUV ist, sondern ein kleiner Stadtflitzer. Ne? Das Anreize steuerlicher Art zu schaffen, die, wenn ich mich gut verhalte, das ist das Thema von Steuern, das kommt ja nicht von Geld eintreiben, sondern von Lenken. Ja, wenn man das so sieht, man steuert das Ganze und sagt, das eine ist jetzt sinnvoll, das andere nicht. Das ist die ursprüngliche Bedeutung von dem Ding, ja sicher.
Ja, wenn du die CO2-Steuer einführst, dann musst du schon sehr komprehensiv einführen. Das heißt, genau. Sehr umfassend. Das heißt, wenn du sagst, wenn du schwere Güter über weite Distanzen transportierst, importierst, muss viel Steuer drauf sein.
Genau.
Das heißt, du wirst dann automatisch
ein Auto, das aus
Kohle kommt,
teurer machen, oder Kohle aus
Kohle Australien. Australien ganz anders sehen wie eine Kohle aus dem Ruhrpott.
Auch, ja.
Es
muss überall eine Rechnung rein, ja. Wie viel ist Energie genau da reingegangen, ja.
Und dann werden plötzlich bestimmte Produkte oder bestimmte Sachen sich Welthandel verschieben und plötzlich hat China auch eine sehr hohe Motivation, energieeffizienter und umweltfreundlicher zu produzieren.
Eine der ärgsten Strickschleudern sind diese Containerschiffe auf freier See. Ne? Die haben da Rohöl drin oder so, das stinkt nur aus oder so. Und wenn das mit in die Rechnung fällt, dann werden die auch umweltfreundlicher. Und was kostet es? Natürlich wird es mehr kosten. Manche Sachen kosten mehr, manche Sachen kosten Bequemlichkeit. Aber es schadet einmal sicher nicht, darüber nachzudenken. Zum ersten Beispiel zurück. Der Cloud und diesen ganzen Streaming-Geschichten. Ja, natürlich braucht dann eine DVD, wenn sie bei dir da schon daheim liegt, kann weniger Strom mehr als dann ein bisschen was am Router noch von Netflix. Ja. Aber diese ganze Cloud-Diskussion um Energie ist ja auch blöd eigentlich, weil Google, Amazon, Microsoft, die großen Datencenter-Betreiber, die lasten ihre Rechner ja vollkommen aus. Das heißt, du bist nicht irgendwo so ein Server irgendwo so ein bisschen im Standby. Und wenn jetzt jede einzelne Firma jeden Server selber betreiben würde, hätte man ja irre viel Overhead. Ne? An das denkt auch keiner irgendwie. Und das sind wirklich ans Effizienzlimit getrimmt wird, weil die rechnen operativ nach Kosten, wie es eine kleine Firma niemals machen würde. Deswegen glaube ich, kann sie nicht messen, aber ich glaube nicht, dass die Effekte groß sind, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die ganze Cloud-Infrastruktur, die derzeit entsteht, viel, viel effizienter ist, als jede Firma hat den eigenen Server irgendwo im Schrank.
Naja, und die DVD müsste ja produziert werden, die DVD muss mit der Post oder mit einem, wie auch immer, dann zu mir geschifft werden. Aber ich könnte ja daheim im Dunkeln sitzen bei einer Kerze und ein Buch lesen. Nicht? So irgendwie fühle ich mich, dass ich momentan das müsste, damit ich den Weltregeln entspreche und meiner Instagram-Cloud irgendwie gefallen.
Du kannst aber nicht die Kerze anzünden, du musst tagsüber das Buch lesen.
Stimmt, danach muss man schlafen.
Ja, genau, ja.
Okay.
Ja, es ist schon ein
bisschen. Also, darf ich jetzt, seit könnt ihr mich darin bestätigen, dass ich noch Netflix schauen darf oder muss ich euch gegenüber ein schlechtes Gewissen haben?
Ja, du das willst oder so, aber schäm dich dafür.
Ich schäm mich dafür. Aber ist dann gut, wenn ich am Ende des Jahres, wie viel Bäume muss ich da umpflanzen, Herr Mathematiker? Wie, du hast jetzt gerade mein
Jahr. Keine Ahnung.
Also, jeden Baum zu pflanzen, ich glaube, jeder Baum ist echt wert, was wert oder so, wenn es gescheite Bäume sind, so Fichtmonokulturen ist halt
davon. Du musst überlegen, wie viele Kilometer fährst du im Auto im Jahr?
Das will ich nicht nachdenken.
Sagen wir, sind es 20.000?
Ja.
Dann schätze ich mal, die 20.000 Kilometer entspricht ungefähr 4.000 Kilowattstunden Energie.
Okay.
Dann wäre der Netflix-Anteil nur mehr 1%. Also wenn du 20.000 Kilometer im Jahr fährst...
Gut, das mache ich, damit ich Geld verdiene, aber natürlich, ich könnte da irgendwie anders mehr Geld verdienen.
Ist ja egal. Also die Stromkosten bei dir sind, also der Energieverbrauch in Form von Strom ist im Vergleich zum Energieverbrauch in Form von Mobilität deutlich geringer. Das heißt, Netflix macht im Prinzip 1% von deinem Energieverbrauch aus. Und da bist du aber noch nicht mit anderen Verkehrsmitteln gefahren, geschweige denn geflogen oder sonst irgendwas.
Fliegen traue ich mich nicht mehr.
Naja, das ist voll uncool. Das du warst uncool. Da in Japan, oder?
Da habe ich das aber noch nicht gewusst, dass das so uncool ist.
Und in Uganda, oder?
jetzt geh am Plären, jetzt los es. Du kannst nicht recht machen, wurscht, was du tust. Ein Bauernhof sollte man kaufen und Baum pflanzen.
Ja, nehmen wir das als Beispiel.
Aber absolut, apropos Baum, jetzt war ich vor kurzem am Kreuzberg, warum es mir auch verirrt hat. Was ist eigentlich aus dem Waldsterben geworden, was sie uns immer gepredigt haben. Also meiner Kinder, ich kann mich erinnern, wir werden alle draufgehen, der Wald wird sterben. Und wenn du da oben die Bäume anschaust, schauen die nicht gesund aus. Jetzt ist der Käfer drin oder was ist mit dem Waldsterben? Was war da?
Ich habe gerade heute einen Podcast verkehrt von SWR 2 Info. Übrigens, echt Empfehlung, SWR 2 Wissen. Also das, was du meinst, das Waldsterben in den 80er, 70er Jahren, das war über sauren Regen. Schwefeldioxid aus der Fabrik kommen, hat sie mit Wasser verbunden, schwefelige Säure auf dem Baum, schlecht für Bäume.
Ich komme ja auf ein Plakat erinnern, da war das Auto daneben und daneben ein Baum, der stirbt.
Ja, früher die Diesel haben wir und die Benziner, die haben ja Schwefel drin gehabt oder was ist in der Blei war dazu zum Schmieren ein Teil da drin. Also die Autos in die 80er, 70er, 60er Jahre waren ja Umweltbomben. Ja.
Okay.
Und aber jetzt, das jetzige Baumsterben liegt Baumsterben. Die nicht gesunden Bäume, die wir da so haben, liegen, haben zwei Gründe. Das eine ist der Klimawandel. Ein Klimawandel, der es 1, 2, 3 Grad wärmer macht. Und das hat Auswirkungen auf den Baum. Der hat weniger, das verdunstet schneller, das Wasser, das in seinen Blättern oder in den Nadeln bindet. Und Bäume haben zwar, oder Wälder haben zwar ein ganz gutes Ausgleichsorgan, dass sie so Temperaturschwankungen überdauern, aber nicht so schnell. Jetzt sind sie auf der Suche, also echt eine gute Episode, kann man verlinken dann. Jetzt ist man auf der Suche vor allem nach Baumarten, die in Städten gut gedeihen. Und da kommt man auf ganz eigenartige Bäume, weil es muss ja mehr als südlicheren Gefilde sein, weil es trockener und wärmer ist bei uns, aber gleichzeitig müssen diese Bäume Minusgrade aushalten. Zum Beispiel ein Baum, der im mediterranen links ist, niemals da blast. Diese großen Temperaturunterschiede zwischen Sommer und Winter und gleichzeitig extrem trocken und manchmal doch sehr viel. Da sucht man jetzt Bäume, das dauert halt alles noch ewig. Vor 20 Jahren hat man angefangen zu forschen in Deutschland, dort spielt der Podcast, mit der Silbertanne. Silber, wie heißt der Kärntner Wappenbaum?
Ich bin ein Tiroler.
Silberlinde, die Silberlinde heißt die, genau. Und, oder die ungarische Eiche, das sind so diese zwei Bäume, auf die Hoffnungen sind, dass sie in Städten trotz dem Klimawandel sehr, sehr gut gedeihen. Irgendwie. Aber das ist ein spannendes Thema, ja.
Aber das Waldsterben, das sie uns damals angedroht hat, haben wir abgewehrt, dadurch, indem es jetzt einen Katalysator gibt und so.
Ja, und in den Fabriken nicht zu viel Schwefel ausstoßen und so Sachen. Okay. Es sind ja die Umweltgesetze von den 70er Jahren bis jetzt massiv aufgerüstet worden.
Ich glaube, man hat immer wieder gelernt. Ich meine, früher war es mal Asbest, was man eigentlich dann draufgekommen ist, war keine gute Idee, die FCKW. Zum Thema Waldsterben, Waldsterben nur Temperatur ist ein Riesenthema. Ich habe jetzt unlängst Bericht gesehen über Waldviertel, das nicht mehr Waldviertel ist. Das sind sondern? Riesengebiete einfach abgeholzt worden wegen einem Käfer.
Ja, okay.
Also der, da haben sie angebracht, der hat sozusagen Bäume entsorgt im wahrsten Sinne. Der hat gesagt, er weiß nicht, der kennt Tag und Nacht arbeiten. Mhm. Es ist einfach so viel Bedarf da, die Bäume wegzutun, damit sie die anderen nicht anstecken. Also komplette das, Flächen werden abgeholzt.
Das hat Bereiche. Aber auch seinen Grund und deswegen war For Forest so wichtig, finde ich. For Forest, wenn jemand drin gestanden ist im Stadion, hast du außerhalb den Wald gesehen. Ne? Nur der Unterschied zwischen dem Wald draußen, ist auf den Ankogel, wie heißt der da bei Fickdring, da wo wir oben einmal Stifterkogel oder
Schrottkogel.
Wenn du den anschaust, das sind pure Fichtmonokulturen. Warum? Weil Fichte schnell wächst und dann guten Ertrag bringt. Der Wald im Stadion hat aber 300 Bäume gehabt, 299 aus 40 verschiedenen Sorten. Ja. Das heißt, dieser Mischwald ist eigentlich viel was Wertvolleres als diese Monokulturen. Und wenn einmal in einer Monokultur der Borkenkäfer drin ist, kannst du ihn wegreißen, weil das bringst du nicht mehr raus. Ja. Und deswegen war, du kannst in Kärnten, in Österreich, in Mitteleuropa überall hinschauen, es gibt überall Wald. Nur Wald ist nicht Wald. Mhm. Und das war schon eines der großen Aussagen von dem Projekt. Ja. Aber was soll ich wegen einem Grünen und wegen einem Kurzzipfen oder was willst du mit?
Nein, ich möchte einfach nur zipfen, weil.
Ja, zipfen mal.
Ja, warst du kein großer Freund oder bist nach wie vor noch nicht vom Kurz?
Vom Schotti.
Ja, und also eins muss man ihm schon zugute halten, da habe ich selber daran gezweifelt, dass die zwei, die eigentlich in der Kernwählerschaft so ein unterschiedliches Klientel haben und eine unterschiedliche Thematik haben, dass die zwei zusammengefunden haben. Und jetzt Beispiel Österreich-Ticket.
Ja, aber Entschuldigung, der Kurz ist ja ein Opportunist, was hätten er machen sollen?
Naja, er hätte mit den Grünen so lange streiten können, bis er dann halt wieder mit den Blauen zusammengegangen war.
Das hätte ihm sehr geholfen, oder?
Hätte er dann seine Kernwählerschaft, bräuchte er jetzt vor der Wienwahl nicht zittern, weil irgendwie die Rechtsaußen ihm treuer geblieben worden sind. Aber wenn er jetzt sich irgendwie da verkauft hat mit der Außenpolitik und mit der, wie heißt die Hoffnung, die man präventiv einmal ansetzen kann?
Das ist ja eine Frage, ob sie kommt, ja. Er hatte keine
hat das gut gemacht. Gehabt, ja. Hat das gut gemacht?
Ja, für ihn schon. Ich meine, ich mag ihn nicht, aber.
Ja, auch für die, oder? Du hast ja lieber schwarz-grün als schwarz-blau.
Ja, also blau geht gar nicht, ja.
Ja, eben. Also auch für die gut gemacht.
Ja, eh. Und dass wir was im Klimawandel tun müssen, ich meine, die Grünen müssen einsehen, dass sie nicht gewählt worden sind, weil der Kogler so hübsch und so toll ist. Und die müssen einsehen, dass sie die Grünen per se nicht schuld oder verantwortlich sind für den Wahlerfolg, den sie gehabt haben, sondern da war diese ganze Bewegung rundherum, das Einsehen von Hunderttausenden, dass wir mehr für den Klimaschutz tun müssen. Mhm. Und da ist, glaube ich, im Koalitionsprogramm schon einiges drin, das halt sehr vage ist, ohne Termine, ohne Verbindlichkeiten noch, aber sie kommen an dem nicht rum, dass sie wirklich Rambazamba machen, dass sie wirklich, wirklich einmal was reinstecken in den Klimaschutz, in Chance von erneuerbaren Energien. Das müssen sie machen, also ohne dem wird es nicht gehen, oder?
Na, aber haben sie ja gemacht, oder? Die hätten sich ja naja, auf die Barrikaden legen können und sagen können, na so nicht, weil wir wollen
2024, wenn wir wissen, was die Regierung zusammengebracht hat. Ja? Aber nicht jetzt. Jetzt ist das Papier.
Aber jetzt derweil einmal gut, sag's Georg.
Sag, ja, ist nicht schlecht. Ja. Okay. So was da drin steht, ist. Ja,
ich wollte nicht mehr hören.
Nicht übel, ne?
Ja, passt.
Hast du gelesen?
Ja, auszugsweise, also alle drei.
Aber so Österreich-Ticket oder so, ich meine,
das ist gescheit, ja.
Ja, ist gescheit, ja.
Ab Bundesland 1 Euro pro Tag, 300 Euro kannst du alles in Kärnten fahren im Jahr.
Mega.
Okay. 2 naja. Euro, glaube ich, sind 2 Bundesländer zusammengefasst. 3 Euro kannst du ganz Österreich für 900 Euro sollst jeden Tag fahren können. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, wie es man. Du kannst jeden Tag mit der Eisenbahn fahren kannst. Wo du
diese willst. Zahlen ja. So kenne ich dabei noch nicht, aber das ist dieses Schweizer Vorbild, wo du als kleines Kind schon irgendwie dein Zugticket kriegst und dann stolz drauf bist und so und das zahlt auch jeder und da, wenn er nicht so gerne mit dem Zug fährt, er zahlt es trotzdem ein, ist ein bisschen ein Nationalstolz. Hey, wenn das machbar ist, werden die Leute mehr mit den Öffis fahren, es werden bessere Verbindungen geben, also das sind so Sachen, wo du echt sagen musst, gut ab.
Du musst erst einmal die Verbindungen schaffen und dann wirklich da muss konsequent sein und sagen, jetzt gibt es die Verbindung, dass du von Völkermarkt nach Klagenfurt öffentlich fahren kannst. Aber Und in dem Moment streichen wir jetzt die Pendlerpauschale. Nur das, glaube ich, wird nicht passieren. Da hat kein Politiker die Eier dazu, kein Grüner, kein
Schwarzer. Ja, Pendlerpauschale hat ein bisschen einen Steuerhintergrund da. Also da geht es ja nicht nur ums Pendeln, sondern um die Mitarbeiter.
Da geht es einzig und allein darum, dass die ländliche Bevölkerung in die Stadt fahren kann. Ja. Dass die da geht es nur darum, dass die ÖVP Wähler am Land hat. Und ist ja klar. Und dass die billig irgendwo bauen können und dafür billig weiter in die Stadt fahren können. Ach, das trifft mir auch nicht. Also ich kriege dann Holz, wenn ich in Pendlerpauschale denke.
Weißt du, wie wichtig die Erhaltung des ländlichen Raums ist?
Ja, ist ja wichtig, aber das heißt ja nicht, dass dort viele Leute wohnen müssen.
Was tun wir mit den ganzen Touristen, wenn so wie in Italien in die Seitentäler alles verbrennt und verrottet, weil am Land keiner mehr lebt und leben will? Und das ist ja eher ein Riesenproblem.
Ja, aber Renaturierung ist auch nicht so schlecht. Das ist ein Nationalpark, bringt auch Gäste. Und dort darf nichts gemacht werden. Übrigens, es steht eines meiner echten Anliegen, mehr Nationalparks, mehr Renaturierung, mehr ländlichen Raum sterben lassen. Wieso nicht? Ja, es muss auch mal gesagt werden, es muss nicht immer alles bevölkert werden, jeder Quadratmeter zugeschissen werden mit irgendeinem Bungalow. Ja. Da steht drin, dass Nationalparks errichtet werden sollen wieder. Der letzte Nationalpark, der in Österreich gemacht worden ist, war in den 90er Jahren, glaube ich, irgendwo Ende 80er, Anfang 90er Jahre. Ich glaube, in der Steiermark irgendwo, oder? Gesäuse, glaube ich, war der letzte. Aber schadet nicht. Wir haben in Österreich weniger Nationalfläche als alle anderen EU-Länder, anteilsmäßig. Mhm.
Mhm. Ja. Es gibt einfach schwierig zu Regionen, ich meine, was spricht dagegen, das obere Gerschitztal einfach
zuzusperren?
Ja.
Entvölkern.
Man über die Zeit, ne?
Es nicht über einen Zwang oder so, Leute rauszutun, aber wieso muss das letzte Dorf im oberen Gerschitztal, wieso muss das gefördert werden mit einem Spar, der künstlich beatmet wird, oder einem Postamt, das eingesetzt wird und Steuergeld kostet? Wieso? Erklären wir das
auch. Oder wieso muss man eine Pendlerpauschale geben, wenn jemand, der heute 10 Kilometer, 5 Kilometer in die Arbeit fährt und dann aus der Stadt rauszieht, eine Pendlerpauschale kriegen.
Genau. Der argumentiert zwar, dass ja, das Wohnen in der Stadt ist zwar so teuer, aber die Städte, die haben keine Pendlerpauschale. Ja. Und wenn im Grünen wohnen, dann hat das Häusl bauen da draußen auch Geld gekostet. Ja. Und die ganze Infrastruktur. Ich sehe nicht ein, warum ein Kellerkunde in Klagenfurt gleich voll Netzgebühr zahlen muss wie einer im letzten Lesachtal. Ja. Der soll mehr zahlen dort, ja, weil dort gibt es längere Leitungen und die sind fehleranfälliger und die müssen öfters repariert werden als die in der Stadt.
Okay, ja, dann alle nach Wien. Alle ins Ballungszentrum, wo alles da ist und wo alles.
Alle dorthin, wo sie wollen, aber nicht subventionierterweise.
Und man kann durchaus unterscheiden, wenn ich dort schon war, dort hingeboren wurde, dann habe ich andere Voraussetzungen, wie wenn ich dort bewusst hinziehe, dann bin ich mal Vorteile zu holen, die dann kriege ich dann einfach nicht.
Aber wenn ich dann dort wohne oder dorthin gezogen bin, dann habe ich einen Preis. Und der Preis muss einer seine Kosten deckt. Ja. Und wenn am Land halt weniger Leute wohnen, ja, was kostet es? Ja. Macht man Nationalpark aus dem Tal. Ja, nein, ist es so. Fahr mal nach Bayern. Bayern ist ein gutes Beispiel. Die haben viel eine striktere Raumordnung als wir. Du siehst nicht auf jeden Ocker einen Bungalow.
Ja? Weil es dort auch der Landkreis regelt und nicht die Gemeinde selber.
Ja, und weil dort Flächenschutz und dann eine Raumordnung
die den Namen verdient.
Da, ja.
Ja.
Also.
Wir fahren jetzt dann alle Elektroauto und dann kann man ja wieder pendeln.
Genau.
Es ist egal, Energieverbrauch ist trotzdem da. Strom ist nicht weniger Energie wie.
Aber wenn in Grün über Solar.
Eine der tollen Ideen vom Shorty ist ja zum Beispiel, das Wasserstoffauto zu fördern. Das hat folgenden Vorteil. Stell dir vor, du hättest da.
Was am Shorty oder dem Bundesshorty?
Den Kurz. Der andere hat ja keine Ahnung, weil der redet ja alles noch, was der Bundesshorty redet. Aber Wasserstoffautos. Stell dir vor, du hättest ein Wasserstoffauto, gell? Wo tankst du? Die nächste Wasserstofftankstelle von dir ist wo?
Habe ich mich nie damit beschäftigt.
In Graz.
Erdgas war mal ein Thema, aber.
Ja. Also, du fährst nach Graz zu tanken, erstens. Zweitens, bei der Produktion von Wasser, von Wasserstoff brauchst du Strom. Jetzt kannst du natürlich hergehen und sagen, du verwendest den Strom, der gerade zum Mittag nicht gebraucht wird, wo du Solarenergie aufheizen und so weiter. Ja, derzeit macht man halt Wasserstoff aus Kohlenwasserstoffen, aus Gas. Aus Erdgas wird Wasserstoff gebaut. Was man da klimatechnisch einsparen soll, weiß ich nicht. Im Auto ist der Wasserstoff jetzt getankt. Im Auto muss ich den jetzt extra noch verbrennen, damit da andere Energieform draus wird. Das ist das Ineffizienteste, was man sich irgendwo vorstellen kann, glaube ich. Oder?
Naja, wenn man verbrennen und verbrennen ist ein Unterschied. Das ist einfach normale Oxidation.
Ja, ist ein Verbrennungsvorgang, ist ein Oxidation.
Ja, aber es entsteht kein CO2. Das ist ein ganz großer Unterschied zu der klassischen Verbrennung, ja, okay, wie man bei allen anderen Verbrennungsmotoren hat.
Es entsteht CO2 vorher halt, ne? Bei der Produktion von dem Wasserstoff, ne? Ja, also auch wenn du jetzt Kohle verbrennst und daraus Strom machst und dann deinen Tesla aufladest, ist das natürlich schlecht, ja. Aber wenn du jetzt hergehst, und zwar, das ist ein großer Punkt, wo wir in Kärnten echt einen Vorteil haben oder in Österreich. Wir haben viel Wasserkraft und wir haben voll Speicherseen und es ist ja nicht fertig gedacht noch. Wenn du dich ein bisschen interessierst für die ganze Thematik, die du ein bisschen einliest, dann kommst du sehr bald drauf, du hättest nicht nur gern am Dach Photovoltaikanlage, sondern auch im Keller eine Batterie. Mhm. Weil jetzt scheint blöderweise die Sonne auf der Links, wenn du gerade in der Arbeit bist mit meinem Auto. Ne? Das heißt, du solltest das irgendwo speichern können. Jetzt könntest du aber hergehen und sagen, das Auto steht jetzt während dem Wochenende zu Hause und hat eigentlich einen Speicher, eine Batterie schon. Dann könnt ihr ja kurzfristig aus dem den Strom rauserziehen, um dann die Waschmaschine zu betreiben. Wäre ja mit Smart Grid im kleinen Luca denkbar, wenn die Batterie zwei Wege hätte, vom Auto aus und ins Auto eine. Also das ist alles noch nicht fertig gedacht. Wir sind am Weg zu einer komplett neuen Energieinfrastruktur und das auszuschieben hilft höchstens denen, die stinken weiter wollen. Ja.
Ich habe mit einem, der Mosten baut in Deutschland, einen Lesachtaler geredet und letztes Jahr mit einem von der EVN. Es muss sowieso so werden, dass du dein Auto daheim mit deinen Kollektoren aufladest, weil das Grid gar nicht dafür gemacht ist, dass wenn nur 10% aller plötzlich mit Elektroauto fahren, kriegst du den Strom nicht von A nach B und du kannst da die Leitungen nicht aufbauen und nicht in die Erden eingraben, wegen die Würmer und
so. Das ist überhaupt nicht so dramatisch, wie alle sagen.
Das ist sicher nicht so, weil vor 100 Jahren hat man auch nur ein paar Auto von A nach B gekriegt und jetzt haben sie plötzlich Autobahnen gebaut.
Ja, aber eben das Aufbauen von dem Netz einfach nicht so schnell. Selbst wenn die Überlandleitungen mit Roboter gebaut werden, sie schaffen es nicht. Sie werden nicht so viele Leitungen da bauen, wie die Leute den Strom brauchen, wenn sie nicht selber auf dem Dach irgendwie.
Also wenn ich habe jetzt seit Wochen liest ich da sehr viel zu dem Thema, ja, und du liest so viele konträre Studien, Elektromobilität und normale Benzinautos und so, ne? Allein in dem Spannungsfeld weißt du ganz genau, wie welcher Artikel wo zu bewerten ist, wer von was gesteuert ist. Okay, das heißt, du hast jetzt Artikel A und Artikel B und kannst sofort beurteilen, ob das eher von einem einen Lobbyingverband oder von einer begeisterten anderen Thematik kommt. Das kannst du auserlesen. Jetzt gibt es so viele Studien, auf die verwiesen wird, die irgendwelche Zettel sind, die irgendwer zusammengeschrieben hat. Also ich glaube, man muss alle diese Argumente von allen Betroffenen aus ihrem Stakeholder-Interesse anschauen. Gut, warum ist der Elektriker oder der Elektrokonzern jetzt gegen sowas? Weil auf einmal sein komplettes Monopol verliert. Der verliert das Monopol, Strom zu liefern. Der verliert Kunden im Wesentlichen oder verliert Umsatz. Ja? Weil das, was sie produziert, brauche ich bei ihm nicht kaufen.
Er ist ja nicht dagegen. Der von der EVN sagt, du musst deinen Kollektor bei dir daheim, er redet gegen sein Geschäft. Du musst dein Auto mit deinem Kollektor aufbauen, weil er wird die Leitungen nicht da bauen, um dein Auto zu da laden, wenn jetzt 10-15% aller ein Elektroauto haben. Infrastrukturproblem.
Ja.
Also er redet gegen sein Geschäft.
Nein, er redet schon für sein Geschäft, weil damit macht er smartig das Thema. Ja, das Thema Elektromobilität macht er damit smartig. Also ich weiß nicht, ob das, was ich so denke, das Letzte ist, aber ich glaube, man muss immer alles in dem Auge sehen und wie es gemacht wird. Und die Elektrokonzerne, Kellogg und so, die sind natürlich in der Zwickmühle jetzt drin, weil die haben dann irrsinnig viel Strom, dass sie abnehmen müssen zu einer Zeit, wenn jetzt zum Mittag im Juni die Sonne scheint oder in anderen Gegenden, wenn am Abend der volle Wind pfeift, mit dem Strom musst du irgendwie umgehen können. Und da wird es halt erst, da sind wir noch nicht so weit. Diese Modelle, Smart Grid und so Sachen, die werden alle cleverer. Wenn jetzt in Norddeutschland der Wind voll einpfeift, dann wird halt der Strom billiger werden und dann werden irgendwelche cleveren Wallboxes, cleveren Dings da den Strom alle sofort in Autos pumpen, damit der aus dem Netz heraus ist.
Dann pumpen sie zu uns auf die Rollover, auf die Speicherkraftwerke und dann pumpen
jetzt wir wieder zurück. Jetzt nehmen wir so, weil die Stromschiene Deutschland, Österreich nicht mehr so durchgängig ist. Aber das wird es halt schon geben noch, also so Lösungen. Und wir haben ja echt sensationelles, sensationelle Umgebung da. Wenn bei uns viel Strom ist, dann pumpen wir ganze Speicherseen in den Alpen auf, das Wasser. Und wenn wir es dann in der Früh brauchen oder wann auch immer, jetzt voll links sind, dann lassen wir es aber, wann wir es brauchen. Das ist wie ein riesiger Akku.
Ich habe einmal, oder damals, oder vor 10 Jahren hat es das Konzept des Nachtstroms noch gegeben und ich bin erst letzte Woche dahingehend aufgeklärt worden, dass es das nicht mehr gibt. Ja, billigen Strom in der Nacht.
Ja, weil die Trau rinnt und keiner braucht den Strom, ne? Es läuft 3 in der Früh kaum eine Waschmaschine, weil die werden am Abend eingeschaltet.
Ja, aber da war ja das Konzept, dass wenn in der Nacht der Strom billiger ist, schalte ich meine Waschmaschine in der Nacht 3 ein. Warum hat man mit dem wieder aufgehört?
Nachtspeicheröfen war ein gutes Thema damals. Das heißt, du hast deinen Boiler in der Nacht eingeschalten. Genau. Ja. So.
Gibt es nicht
mehr. Das gibt es nicht mehr, weil jetzt der Strom am billigsten tagsüber ist, weil viele Solarkraftwerke da wirken.
Wobei ich muss dazu sagen, ich habe einen Nachtspeicherofen gehabt. Und es war nur der Ofen an diesem Nachtstrom dran. Das heißt, alle anderen Geräte konnte man nicht an Nachtstrom anstecken. Das heißt, die Idee mit der Waschmaschine hat es gar nicht gegeben. Ja. Das war extra Verkabelung und verplombt und keine Ahnung was, okay, damit man keine anderen Geräte außer dieses Heizgerät anstecken kann.
Oh Maria. Ja, da hat sich ein Elektropastler gegeben, der das umgegangen ist einmal. Ja. Also ich kenne das auch noch von Inka, so ein Nachtspeicherofen auf der Alm oben. Ja.
Hilfe, okay.
Boiler, glaube ich, haben sie auch damit so betrieben.
Ja, genau.
Aber Boiler ist ja zum Beispiel auch so eine Photovoltaik-Geschichte. Wenn du einen Wasserboiler hast, dann hast du einen Stromverbraucher, wo du sinnvollerweise, so wie eine Batterie halt, den ganzen Mittags-Sonnenstrom-Stau speichern kannst.
Wäre eine Möglichkeit. Aber es gibt ja die Tesla-Home-Batterie, die ist ja eh mega.
Ja, diese Batterien sind halt sehr teuer noch.
Ja, und eine Tesla-Home-Batterie ist jetzt vom Material her ganz anders wie so ein normaler Boiler, weil das ist eine Blechdose mit ein bisschen Heizgerät drinnen. Ne? Da habe ich keine Schwermetalle oder sonst irgendwas in dem großen Ausmaß.
Ja, aber diese Batterien, der größte Provider oder der beste Anbieter ist LG. Und da gibt es ein paar andere auch noch, aber LG ist da recht führend dabei. Die sind halt einfach immer noch teuer. Sie werden immer besser und das sind teilweise auch Recycling-Themen, die für Autos später mal kommen. So eine Autobatterie kannst du später mal recyceln in halt eine andere Batterie, halt, die im Haus steht dann. Ne? Also ein extrem spannendes Thema finde ich.
Ja. Ja, gut. Das heißt, du hast eingestanden, dass der Kurz kein schlechter Politiker ist und eigentlich recht.
Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Der ist mit dem Strache in ein Bett gelegen. Übrigens, der Strache schreibt da mit Wien 10% in Wien auf der Tagespresse ist letztens gestanden, ein Artikel, die Tagespresse.com, also bitte nehmt das nicht ernst, was da draufsteht immer, dass irgendein wie heißen die, diese Sternen-Dings da, Astronomie-Student einen Planet entdeckt hat, wo der Strache 15% noch kriegt. Ja, ich glaube nicht, dass es den gibt, ja. DAÖ, eine Partei, die du nicht mal aussprechen kannst. Weißt du, die DAÖ, diese Ur-Super-Herste.
Naja, wird schon schafft. Da die Sorge habe ich nicht
in. Das eine kommt in den Links, nee, da 5%, ja, das schafft er schon, aber 10, 15, na. Relevanz, na, hoffentlich nicht. Bitte. Hirn. Lass Hirn regnen.
Ist nicht mehr unser Problem, ist ein Wiener Problem.
Ja, aber ein Klagenfurter Problem hätten wir.
Was?
Wir müssen Meister werden.
Wie schauen wir das?
Aber gar nicht so schlecht, glaube ich.
Sind wir in die Playoffs gut drin oder kratzen wir wieder mit letzter Kraft dann rein?
Weißt du, wir haben noch 4 Spiele gegen Innsbruck, das wird nicht so arg werden, aber Salzburg ist stark, Wien ist stark und Linz.
Oh.
Spielen wir noch.
Aber Salzburg hat gegen Graz verloren, also
die sind gerade nicht so gut. Graz verlieren, achso, der Katz auch, ja.
Sind die Villacher drin?
Nein, Villacher glaube ich
nie, nicht. Oder? Die haben es wohl, haben es
die theoretische Chance, glaube ich, hätten es
noch. Ah, echt, okay.
Also in die Playoffs gibt es eine Quali-Runde noch, aber fix in die Playoffs, musst jetzt dann oben sein bei den Top 6, glaube ich.
5. Aber KC wie letztes Jahr Energie sparen und erst dann im Playoff richtig aus die Herzen.
Aber habt schon einen in die Playoffs. Das ist das Wichtigste. Ja, das ist ja jetzt ja eine Zitterpartie.
Egal, aber bei den Playoffs braucht man die Kraft und die Energie dann.
Die gibt es ja, also Stromprovider kann man wechseln, so schnell wie es nur irgendwie geht. Also das ist ein Formular im Internet ausgefüllt und bam, hast du den nächsten Provider. Und jeder Provider gibt dir einen super Rabatt. Das heißt, bei jedem Stromprovider kriegst du zumindest einen Monat geschenkt.
Jetzt kann ich alle Monate wechseln?
Jedes Jahr.
Okay.
Aber du, im Wesentlichen kannst du 10% von deinen Stromkosten durch regelmäßige Wechsel sparen. Mhm. Es gibt einen Tarif, auf den könnte ich jetzt bald wechseln. Weil da habe ich nämlich ein ökonomisches Interesse, KAC-Fan zu sein. Am Ende der Saison werden zusammengezahlt, wie viele Heimsiege der KAC gehabt hat. Und für jeden Heimsieg kriegst du 2 Tage extra Strom. Und 5 Tage extra noch, wenn der KAC Meister wird.
Stadtwerke-Tarif,
ja. Also, und du kannst ihm nämlich im Nachhinein schauen, ob sich der Stromtarif für die ausgezahlt hat, weil du kriegst das nämlich im Nachhinein. Das heißt, beim Wechsel auf den Tarif kriegst du für die ganze Saison die Siege, Tage, müssen wir schauen. Also kann man sich ausrechnen dann, was der Spannendes ist. Sehen wir beim KAC, da haben wir einen Fernsehtipp.
Was kommt denn? Fernsehen? Wer tut denn noch Fernsehen?
Um 20.15 Uhr den Fernseher einzuschalten, das tut dich kaum weh, oder?
Nein. Ja. Muss ich zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sein?
Genau.
Bisschen sehr retro.
Übermorgen läuft auf ORF 1. Also, ich muss mal schauen, also ich habe keinen ORF da. Aber also die Leute, den haben, ja. Harry Binder Drecksau. Wenn ich die von denen schon längst im KC-Fanshop gekauft hat, Freitag 20.15 Uhr ORF 1, Harry Binder Drecksau, ein großartiger Film. Du hast den schon gesehen, oder?
Im Kino gesehen.
Auch schon gesehen, 2-mal.
Weltklasse, ja, 3-mal. 3-mal gesehen. 1, 2, 3. Hast du 3-Ticket? Sind wir uns? Ist die Frage. Sind wir uns? Fertig.
Ich glaube, wir haben es geschafft.
Joe.
Ja.
Also für dich jetzt eine ganz neue Experience. Kannst du den Hörerinnen und Hörern zu Hause im Äther sagen, wie es ist, beim Tischkast dabei gewesen zu sein? Prost übrigens.
Prost.
Wir haben irgendwie erstaunlich.
Tischgast beim Georg ist wie Essen beim Georg immer eine super Sache. Nur, dass wir da schwarzes Kastel haben statt am großen Truthahn oder so.
Aber das blinkt.
Es blinkt.
Aber ihr hättet jetzt heute ja nur Bier getrunken. Ihr hättet jetzt ja keinen Truthahn gegessen, oder?
Das stimmt, ja.
Also ist es wie Bier beim Georg.
Ja, wobei ich überhaupt kein Bier trinke.
Aber es war gechillt, oder?
Vertraut auf ein Sauvignon Blanc.
War chillt.
Prost.
Daniel, cheers. Ja gut.
Bis zur Season 3 2021.
Schönen Abend noch.